Der Brabcast wird euch präsentiert vom Motorradersatzteile 24. Vielleicht kennt ihr schon ME24 und ihr wisst, da könnt ihr euer Zubehör bestellen oder eure Ersatzteile für euer Bike und auch Werkzeug für die Garage. Aber ME24 unterstützt nicht nur uns, diesen kleinen feinen Podcast hier, sondern auch verschiedenste Rennteams. Und wenn ihr mal auf deren ihr Blog vorbeischaut, da werden die einzelnen Fahrern vorgestellt in den einzelnen Rennserien, die sie unterstützen. Da kann man aber auch Tipps, Schraubertipps finden und auch ein paar Tests zu Reifen und zu Bremsen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, ist eine feine Sache und danke am ME24 und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Stammtischfolge, Folge 41, Stammtisch Nummer 11. Machen die Zahlen überhaupt Sinn anzusagen? Ich weiß gar nicht, für wen das irgendeine Referenz ist, außer für mich.
Ich dachte 40.
Nein, 40 wäre
Brush. Also 11 macht keinen Sinn, nee. 11 könnte ich noch nachvollziehen, aber 11 nicht.
Okay. Folge X1, römisch. ja, genau. Wir sind auch wieder am Start mit den Dilo.
Hallo.
Und der Milan.
Moin.
Und der Momme.
Moin.
Wir haben viele Geschichten zu erzählen, die meisten meinerseits Tatsache.
Geschichten aus dem Paulanergarten.
Ich habe mal so ein bisschen, ich habe ein kleines Thema aufgeschrieben, so ein allgemeineres Thema, wo wir drüber sprechen können, so Pflege und Wartung. Ja, das was? Kann man drüber philosophieren?
Ich dusche eigentlich jeden Abend. Ja, Haare mache ich alle 2 Tage waschen, also jeden Tag mit Wasser, aber mit Shampoo alle 2.
Und rasieren musstest du dich noch nie, glaube ich, die letzten 25 Jahre, oder?
Nee. Nee.
Ich fahre 1000 Kilometer DRZ im Jahr.
Na, siehst du? Da können wir auf jeden Fall eine Menge zu erzählen.
Viel Wartung.
Ey, komm, starten wir meinen Monolog. Ich setze mich hier so hin. Ihr müsst mich unterbrechen, wenn ich zu viel erzähle. Ihr könnt auch gerne den moderativen Part einnehmen. Erstens.
Okay, warte. Sie hören jetzt Martin Mielke mit einem Monolog zum Thema Pflege und Wartung.
Das kommt ja später.
Och Mann, ich bin Moderator, wenn ich sage jetzt, dann jetzt.
Okay, Podcast-Jungs, ne? Also letzte Folge war eine spezielle Folge. Wir hatten ja über dieses ganze Thema Influencer gesprochen und dergleichen. Habt ihr die Folge nochmal im Nachgang angehört eigentlich?
Ja.
Teilweise.
Momme? Momme hat es gar nicht gehört, oder?
Das ist tatsächlich richtig.
Du musst da was nachholen. Das ist ja mal bei der Aufnahme, hört sich das immer alles sehr rumpelig an und so, aber dann schneidet man das ja nochmal, dann wird das schick. Auf jeden Fall große Folge für uns gewesen, ne? Das war das erste Mal, dass wir so ein großes Thema ansprechen. Feedback war, ich sage, überschaubar. Okay. haben sogar 2 Leute geschrieben, dass es cool war, die Folge.
Hey Leute, komm.
Da fühlt man sich unglaublich bestätigt. Ja, also Feedback war ein bisschen dürftig, kann jetzt auch nicht wirklich einschätzen, ob das eine gute Sache war oder nicht.
Kann auch sein, dass es einfach scheiße war, das stimmt.
War einfach scheiße, machen wir nie wieder Spezialfolgen, nur noch Stammtisch und sprechen darüber, wie man Bilder bearbeitet.
Bitte Hate-Kommentare, wenn es wirklich schlecht war.
Ja, oder einfach nur Kritik, also wir müssen mir nicht sagen, wie gut das alles war, das ist ja nett und so, aber manchmal wäre auch ganz gut, wenn jemand sagt, ja, aber da hätte man ja nochmal darauf eingehen können oder hierauf eingehen können oder das beleuchten. Wir haben so mittendrin festgestellt, dass ja auch oder davor, dass das auch viel zu sehr in die Richtung Influencer geht letzten Endes und ohne richtig die Berufe zu beleuchten, beziehungsweise wäre doch gar nicht möglich gewesen, zu dem Zeitpunkt da nochmal den Beruf mit reinzubringen und den Beruf und das wäre eine Riesenfolge geworden am Ende. So finde ich, dass es ganz gut geworden ist. Also ich war sehr zufrieden mit der Folge. Ich fand den Einspieler, den ich da geschnitten habe, auch sehr gut. Wir hatten ja auch im Vorfeld überlegt, Dilo, wie machen wir das? Welchen Part schneiden wir da rein? Und am Ende ist es ja so geworden, dass ich dann wie alle so papapapap reingeschnitten habe.
Ja.
Und die Leute haben ja nicht damit gerechnet, dass jetzt auch der Blackout zum Wort kommt und der David Bost. Was ich noch ganz gerne sagen würde, wir haben da nicht so drauf, darüber so gesprochen, aber ich würde das ganz gerne an der Stelle jetzt hier nochmal klarstellen. Können wir darüber reden, wie geil Annika ist? Also wie, das ist, dass David Bost da mit drin ist und Blackout, nur wegen Annika. Ich habe Annika dazu angeschrieben, ob sie Bock drauf hat. Sie hat nach 1 Minute geantwortet und hat gesagt, habe ich Bock drauf? Und hat dann auch sehr schnell diese ganzen Fragen beantwortet. Shoutout an Annika.
Jo, danke Annika.
Und im Stammtisch davor hatte ich erwähnt, ich habe mir XC gekauft, ne?
Ja, haben wir gesagt, mit deiner Stapelkunst.
Mhm. Die habe ich dann auch schon zusammengebaut gehabt. Und Milan war ja auch mal kurz da für einen Döner in Berlin.
Ja, tatsächlich. Ich habe die neue Garage gesehen. Ja, es war irgendwie ganz schön, wir haben das ewig lange gesagt, ja ey, ich muss mal rumkommen und dann auf einmal, zack, war es soweit, ganz spontan irgendwie morgens angerufen, ey, wie sieht's aus, habt ihr heute Abend Zeit, können wir rumkommen? Und dann lag's halb auf dem Weg, weil wir die R6 weggebracht haben, genau.
Genau, wollen wir darüber reden? Du hast die R6 verkauft, ne?
Ja, genau, die ist jetzt weg, die ist in gute Hände gekommen auf jeden Fall, die hat sich eine junge Frau geholt, ich bin auch total fein damit, dass sie jetzt weg ist. War eine gute Entscheidung. Sowohl, weil es auf der Straße einfach nicht das Richtige für mich ist. So eine Sportler, die bewegst du halt ab 100 plus oder auch eher 150 plus. Ne? Wie gesagt, das ist das, wo du in den zweiten Gang schaltest. Das ist immer dieser doofe Spruch, aber das stimmt. Und was mir beim Motorradfahren Spaß macht, ist, Gänge durchzuschalten und den Motor zu hören und sowas. Ne? Da bist du bei einer Supermoto, wenn du das machst, kommst du nachher bei 130, 140 raus. Ne? Das ist noch human. Das ist noch, finde ich, okay, wenn man das jetzt nicht, also ne, je nach Ort. Ne? Aber du kannst ja auch mit 100 schon echt Spaß haben.
Jeder 125er-Fahrer fühlt sich jetzt so, also, ja, man kann auch mit 100 Spaß haben, ja. 125er sind auch Motorräder.
Ja, Martin als ehemaliger 125er Forum Mod kennt sich da bestens aus.
Sehr militanter 125er Fahrer, ja.
Dann kommt dazu, dass ich Körperhaltung im Straßenverkehr gar nicht geil finde. Also ich mag so dieses Hanging Off überhaupt nicht auf der Straße, weil du mit dem Kopf einfach viel näher an den Autos dran bist. Und ich muss auch sagen, dass ich auf der Straße zum Beispiel das Knie nicht runterkriege, weil mein Kopf vorher zumacht. So auf der Rennstrecke kriege ich einen Ellenbogen runter. Das ist gar kein, also es liegt nicht daran, dass ich es nicht könnte. Es ist einfach so, dass ich mich da auf der Straße so unwohl fühle auf einer Sportler. Das ist wirklich eigentlich nur so für ein bisschen geradeaus diddeln wäre. In Hamburg in der Stadt bockt es auch gar nicht. Aber generell halt Moped fahren. Ja, nur für die Renne. Wenn es gut läuft, fahre ich da im Jahr viermal hin. So, auch da muss ich sagen, ist es mir eigentlich momentan zu teuer und auch immer zu weit weg. Na, du bist immer in Tschechien oder sonst wo unterwegs und dafür lohnt das dann auch nicht, so eine teure Grill da stehen zu haben, die jetzt auch noch im Preis gestiegen ist. Also ich habe auch einen guten Kurs dafür bekommen. Ne? Mhm. So, und das sind eigentlich so die Punkte, weshalb ich sage, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, die wegzupacken.
Aber es war doch nach wie vor so, dass die Rennstrecke war eigentlich immer so dein Highlight, ne?
Voll. Ich muss auch sagen,
ich hoffe, dass du die Lücke dann füllst mal mit irgendwann mal Supermoto-Rennstrecke, wenn du was Geeignetes hast.
Hätte ich Bock drauf, ja. Ich bin echt am Überlegen, meine Garage mal richtig durchzuwürfeln und mich auch echt von einigen zu trennen, wo auch so ein bisschen die Husaberg gerade auf der Kippe steht. Und mir dann einfach ein Bike zu holen, was auch für die Supermoto-Rennstrecke cool ist, weil da kannst du auch mal spontan auf den Samstag hinfahren, legst da 30 Euro auf den Tisch und kannst eine Runde drehen.
Ich will dich kurz unterbrechen. Wir hatten berichtet, Brabcast berichtete, warum der Kurs der R6 gestiegen ist, weil die wurde eingestellt, ne, letztes Jahr. Die hat ja, sie so schlecht genau verkauft, Tatsache, dass er eingestellt wurde, aber irgendwie feiern die Leute ja immer noch die Karre. Und so kommt es, dass so eine gebrauchte R6, so eine nicht viel gefahrene gebrauchte R6, wie Milan sie hatte, im Wert gestiegen ist. Also
ja, meine ist über Listenpreis weggegangen, Neupreis. Ne? Ich muss auch sagen, dass ich da denke, es ist gut, das jetzt zu machen, weil ich glaube nicht, dass die lange so hoch bleiben. Die ist jetzt einmal so, dass die Leute, die lange drauf sparen, sich jetzt denken, scheiße, die werden nicht mehr gebaut, fuck, ich will die trotzdem haben und dann vielleicht in den sauren Apfel beißen und die auch überteuert kaufen. Aber langfristig hat das ja schon seinen Grund, dass sie eingestellt wurde. Und es ist ein super schönes Motorrad, aber es kauft halt kaum wer. Ne? Also ich könnte mir auch echt gut vorstellen, dass ich so eine der letzten 50 zugelassenen aus Europa gekauft habe.
Sorry, was waren nochmal die Gründe? Ich hab's gerade nicht mehr im Schirm.
Verkauft er sich einfach so schlecht? Da wurden, glaube ich, in Europa wurden in einem Jahr 1000 Stück zugelassen oder verkauft.
In Europa. Aber vorher war das doch absolutes Classic 600.
Aber das verstehe ich auch nicht so ganz. Die war immer voll beliebt irgendwie.
Führerschein, ganz klar. Du darfst sie nicht mehr mit A2 fahren. Und so der normale, also die meisten denken sich dann halt, ey, dann kaufe ich mir direkt eine 1000er, wenn ich jetzt einen großen Lappen habe. So, für eine Rennstrecke kaufst du dir selten eine neue R6. Na, das kommt auch nochmal dazu. Hm. für die Rennstrecke gibt es auch weiterhin die R6 neu. Halt nur ohne Straßenzulassung.
Ach so, okay.
Man muss sich mal vorstellen, von den Dingern wurden 1000 Stück in Europa verkauft. Und wie viele davon direkt in den Rennsport gingen, wird wahrscheinlich 80% sein. Weil du in jeder 600er IDM-Nationalklasse fährt die mit, in der World-Supersportklasse fahren die Dinger mit und davon dann jeweils, kannst du eigentlich sagen, an jedes Team mindestens 3 bis 5, ne? Also.
Es ist auch einfach ein saugeiles Bike, ab Werk, ne? Du hast eine richtig geile Bremse, das Fahrwerk ist cool, du hast einfach, du setzt dich drauf, musst vielleicht das ABS mit so einem Stecker da entfernen und dann ist das Ding geil für die Renne, ne? Klar kann man immer noch mal was machen, aber es ist lange nicht so, finde ich, wie bei den anderen gewesen.
Ich finde auch, das ist nicht mehr so modern. Also es war eine Zeit lang ein guter Trend. Bevor Supermotos im Trend waren, waren eigentlich Sportler so im Trend. Das ist noch die Welle, die Madis ganz gut gesurft hat damals, irgendwo 2000, keine Ahnung, lass. Aber es war angesagt, das war moderner gewesen damals, so eine Supersportler zu fahren. Das ist so ein bisschen, ja, weggegangen, finde ich. Ich wüsste jetzt auch nicht, was gerade so modern ist.
Naked.
Ja, der 0815-Boy, der jetzt so nichts mit Motorrad vorher zu tun hatte, kauft sich echt ein Naked-Bike, glaube ich.
Ich glaube auch MT-07 und so, ich glaube, der war richtig gut weg.
Ja.
Ja. Ja, aber MT-07 ist halt auch eine gute Preis-Leistung, ne? Weil die ist, glaube ich, preistechnisch ziemlich niedrig angesetzt im Vergleich mit der Konkurrenz. Das macht natürlich auch viel aus, gerade für die Fahranfänger. Ja. Ich weiß nicht, wie die R6 so neu war zum Beispiel. Wie teuer war es Listenpreis gewesen?
14,
ja. Ich glaube, die MT-07 ist deutlich unter 10, oder?
7.300.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die Hälfte. Das ist echt krass.
Mit Drosseln, allen drum und dran, auch ein super Einsteigerbike. Also ich bin sehr mal gefahren.
Ja.
Das ist so lustig. Mom, bist du mal eine gefahren? Die von Juju damals?
Leider nein. Die bin ich leider nicht gefahren. Hätte ich machen können, aber habe ich irgendwie nicht mehr gemacht an dem einen Wochenende. Hätte ich aber gerne, weil es sah geil aus, hat sich geil angehört, passt irgendwie alles so von außen.
Und das Interessante ist für uns Routinies, ist ja, du steigst auf, du fährst wirklich die Straße runter, bremst einmal, machst so einen Stenker, okay, ich habe das Bike verstanden. Du hast das Gefühl, du hast das Bike sofort komplett verstanden und du könntest sofort alles damit machen. Das habe ich noch nie mit so einem Motorrad gehabt.
Ja. Ich bin auch mal eine gefahren mit Acra, die hat sich so geil angehört und nach 2 Minuten dachte ich, ey, ist auch irgendwie nur ein bisschen anders wie eine Supermoto so. Echt nice.
Ja, wahrscheinlich und dann noch die Dukes, die sehen auch ganz schick aus und kommen ja mit einer Menge daher. Die
SMC-01 auch viel.
Weiß jemand, wo die MT-07 gebraucht preislich so liegt?
Es gibt ein Euro 4 Modell, was halt noch sehr gesucht ist, weil das die Auspuffanlagen hat, die auch noch richtig gut klingt. Und dann gibt es, glaube ich, die Euro 5 Modelle, die dann halt so gar nicht gewollt sind. Also es ist Tatsache so, dass wenn du ein Euro 4 MT-07 kaufen willst, dann bist du wie bei 5.000 wieder. Es ist eine ganz eigenartige Logik und ja, es geht irgendwie letzten Endes nur um den Auspuff und die Optik. Die haben im Prinzip auch dreimal die Optik mit der Maske verändert und ich glaube, die erste ist immer noch am gefälligsten, muss man so zu sagen. Mhm. Jetzt kam nur vor 2 Wochen, glaube ich, eine neue raus. Ja, sieht wieder ein bisschen zu modern aus, aber ist ja auch jeder anders, ne?
Als Leistung ist schon gut, wenn man das mit einer XC vergleicht.
Ja, ja, also an irgendeinem Punkt, es gibt von Triumph eine neue, dass wir über so eine Themen sprechen, hätte ich nie gedacht, aber es gibt von Triumph eine neue 660 Trident, ist auch so ein Naked Bike, die irgendwie auch so 7.000 kostet. Und ich war an dem Punkt, wo ich mir dachte, warum soll ich mir eigentlich eine 10 Jahre alte Enduro kaufen, die abgefuckt ist, oder sagen wir mal, lass es eine 5 Jahre noch sein, aber die abgefuckt ist, fürs gleiche Geld, wie ich eine neue Triumph kaufe, so, hä? Aber gut, es ist der Markt, ne?
Genau.
Letzten Endes war es mir wert gewesen, so viel Geld auszugeben. Also Milan, du willst auch noch die Huserberg verkaufen, hast du gesagt.
Ich überlege, ja. Ich muss echt sagen.
Welchen Preis willst du denn da in den Bike schreiben?
Das ist schwierig bei der, ne, weil es ist echt extrem viel Zeit reingegangen und natürlich auch Geld. Also ich habe den Kaufpreis schon lange überstiegen mit Nachbauten, also mit Umbauten nachher. Ja, dass man das nicht 1:1 umrechnen kann, ist klar. Ich denke, generell ist der Gebrauchtmarkt gerade sehr gut, um Bikes zu verkaufen. Also die sind alle unfassbar hoch inseriert. Also gebraucht kaufen würde ich gerade eigentlich echt nicht, weil ist einfach sauteuer alles. Aber das spielt ja als Verkäufer natürlich dann in die Karten. So, aber ich weiß, ich muss echt sagen, nach der 500er schockt die 300er einfach nicht so. Da fehlt einfach irgendwie, die fährt sich träge und ich muss auch sagen, so Zweitakt-Sound ist geil, keine Frage. Ich habe gerade auf der Deponie nochmal Roman kurz fahren lassen, der hat nämlich auch eine 300er Berg und welche mit der Auslassteuerung immer noch ein bisschen das Ganze optimiere, um zu schauen, habe ich ihn halt gefragt, ey, läuft die besser als deine, läuft die schlechter, wie sieht's aus? Die hört sich schon geil an, keine Frage, aber die 125er, die dreht einfach nochmal höher und das hört sich noch geiler an für Zweitakt. So, und das dann auch wieder die Frage, irgendwie hat die 300er für mich ja gar keine richtigen Pluspunkte, sag ich mal. Sie ist eigentlich die von den Emotionen her schlechteste Zweitakter für mich, weil sie nicht so hoch dreht wie eine 125er und von der Leistung ist es für mich auch nicht das Argument, weil sie in die Leistung von der 500er nicht rankommt.
Wir könnten ja da mal so ein bisschen reinrutschen. Ich kann ja so ein kleines Zwischenfazit jetzt ziehen von meiner 300er, die ich ja jetzt gekauft habe und auch Supermoto. Ja, genau. Es ist so, ich habe schon ein paar Sachen an der gemacht. Also ich habe neue Plastics mir bestellt. Die hatte so ein Weiß-Schwarz-Look, so ein bisschen wie Annika ihre, bevor sie ein Dekor hatte. Dann war bei der ersten Ausfahrt das Problem, beziehungsweise Erik ist mit der gefahren, eine Wheelie-Strecke. Wir hatten komplette Ausfahrt gemacht. Und Erik macht so einen kleinen Stoppie. Ich will einfach gucken, wie sehr die bremst. Ja, macht einen Stoppie, ja, lustig, stellt die beiseite. Und dann wollen wir einfach nach Hause fahren an der Wheelie-Strecke. Und ich roll einfach nur an. Mit 0,1 km/h so. Zieh ganz leicht die Bremse und auf einmal, pam, komplett blockiert alles. Und ich so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann ist im Prinzip der Bremssatteladapter, also ich habe schon eine größere Bremsscheibe von 260 auf 320 und dann muss ja der Bremssattel ein Stück weiter raus. Und da gibt es einen Adapter vom Motomaster. Und dann ist eine Schraube lose gewesen.
Loctite. Und,
ja, die Schraube ist lose gegangen bei einem Adapter. Und dann ist der ganze Adapter so hochgeklappt mit dem Bremssattel und hat sich verkantet in der Felge.
Aua.
So zu Hause festgestellt. Also es ist so, ich hatte dann auch überlegt, ob ich ein neues Gewinde reinschneide mit einem Helicoil, bla bla bla. Es war auch schon irgendwelcher Kleber an der Schraube dran. Wenn man den Bremssattel-Adapter bestellt beim Motomaster, der nur 60 Euro oder so kostet, deswegen habe ich neu bestellt, dann kriegst du zwei Schrauben mitgeliefert und eine Anleitung. In der steht, bis 2014 benutzt die Originalschrauben. Ab 2014 benutzt die mitgelieferten. Okay, wo ist der Unterschied? Die mitgelieferten sind kürzer. Und wenn du diese mitgelieferten nimmst, bei meiner, vor 2014, dann hast du nur so ein halbes Zentimeter an Gewinde, die du mitnimmst. Das heißt, der Vorbesitzer hat irgendwann schon mal diese Schraube reingedreht, hat sie überdreht und hat sie irgendwie eingeklebt. Richtig fucking danger. Gut, gekauft, Ersatz, richtige Schrauben rein, Loctite auch rein, wie sich das gehört.
Ganz wichtig bei den Schrauben.
So, dann ist das nächste Ding von so einer 300er, die läuft dann irgendwie nicht so richtig. Irgendwie ist eigenartig. So. Die Jungs sind schon mit der gefahren, haben es nicht so ganz gefeiert. William dachte sich nur so, okay, ich sag jetzt Martin mal nicht, wie scheiße das Ding sich fährt. Den will ich jetzt nicht madig machen. Alter. Die lief echt kacke. Und wenn du Gas gegeben hast, also Vollgas, dann lief die auch relativ okay. Und in diesem Teillastbereich hat die nur gestottert. Also wirklich so, du hast halt konstante Gasstellung und die Gare fährt mal an, mal nicht. Macht's sehr abenteuerlich. Mich ein bisschen belesen und Nick war ja auch mit Milan bei mir gewesen und der meinte, kauf dir so ein JD Jetting Kit. Also ist so ein Drittanbieter mit ein paar Düsen und einer Nadel. Und die soll das alles besser machen. Soll ich erklären, warum das besser wird oder warum, wo die Logik dahinter ist?
Kurz.
Ja, zusammenzufassen, aber das ist schon wichtig, ja.
Okay, die Mikunis, die KTM bestellt, die kommen dann mit den Standardnadeln und den Standarddüsen. Okay, eine Düse hat immer den gleichen Durchmesser, ist egal. Die Nadel, die wird nach unten hin, wird die ja immer dünner, weil sie hängt ja in euren Vergaserschieber drinne und macht ein Loch zu. So weiter der Schieber aufgezogen wird, desto mehr Luft geht durch den Ansaugtrakt und desto weiter wird diese Düse geöffnet, dadurch, dass die Nadel ja immer kleiner wird nach unten hinweg. Aber das ist so eine Standardnadel. Und es passt nicht direkt auf den Motor. So wie der Motor gebaut ist, abgestimmt ist, Steuerzeiten, hast du in diesem Teillastbereich halt immer ein zu fettes Gemisch. Das heißt, die Nadel an der Stelle ist zu dünn. Und diese JD Jetting-Nadel hat einfach so drei verschiedene Durchmesser. Das heißt, man kann es nur so ermessen, du siehst es kaum. Die geht nicht so konig von oben nach unten in einer Steigung hoch, sondern die wird erst, die fängt ganz klein an, dann wird sie ganz schnell dick, und dann geht sie hoch und wird nochmal ein kleines dicker. Dass du bei jeder Gasstellung immer ein perfektes Also wirklich eine Nadel, die für das Motorrad gefertigt wurde. Nur für das Motorrad, das machen die. Kostet auch 100 Euro, aber damit läuft die wie eine Eins. Und ich kann nicht verstehen, wie Leute ohne dieses JD Jetting Kit fahren. Leute wie krass. Milan.
Also die von Roman hat auch ein JD Jetting und ich bin im Vergleich gefahren. Und das stimmt schon. Also dieses bei gleicher Drehzahl stottern, das ist mit dem JD Jetting fast weg. Ja. Ich muss aber auch sagen, bei mir, ich habe sie inzwischen relativ genau abgestimmt. Bei mir ist es wirklich nur, wenn du das Gas, also wenn du gleichbleibende Geschwindigkeit fährst, dann stottert meine Karre. Sobald du minimal beschleunigst, hört die sofort auf zu stottern und auch also berechenbar, nicht unterschiedlich. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich dieses Stottern bei gleichbleibender Geschwindigkeit extrem geil finde. Das vom Sound. Das macht für mich voll viel aus. Ich möchte das eigentlich gar nicht weghaben. So, das stimmt, die fährt besser mit JD Jetting. Aber es ist auch wieder weniger Emotion. Und ich fahre dieses Motorrad eigentlich nur für Emotionen.
Irgendwo verstehe ich dich dann auch wieder. Wahrscheinlich fährst du auch mehr Knallgas als ich, also mehr Volllastbereich, ne, wenn du dann mal fährst. So, weil ich fahre halt wirklich nur ein bisschen durch die Stadt, tucker rum. Mein Problem ist sogar so, dass wenn ich zu lange diesen untertourigen Drehzahlbereich fahre und dass das Gemisch so fett wird, dass wenn ich dann mal einen Wheelie poppen will, dass er einfach nur Bird macht, weil der noch dieses ultra fette Gemisch drin hat. Weil du fährst ja auch zwei Takten eine Mischung. Also du mischst im Tank 1 zu 60, was so ein Kompromiss ist, würdest du wahrscheinlich nur Knallgas fahren, würdest du 1 zu 20 mischen, so wie ich durch die Stadt fahre oder durch die Gegend, ah ja, reicht aber auch 1 zu 100. Das heißt, ich fahre die ganze Zeit zu fett, zu fett, zu fett, zu fett, zu fett und auf einmal will ich dann die Leistung haben und dann ist das ganze Ding nur noch zu fett und macht immer blöp, und dann muss ich erstmal Gas geben, nennen und dann geht's.
Oder mehr Wechsellast fahren.
Ja, aber die ist auch relativ lang übersetzt, also selbst wenn ich in der Stadt irgendwie so mal wieder andrehe oder so, kommst du da ganz schnell in so Bereiche, wo du immer so, oh, 80, wieder 40 und wieder 80. Mhm. Aber es ist okay, also wenn du verstehst, dass das Motorrad halt so ist, ist das, wie gesagt, okay.
Das war jetzt gerade eine schöne Zusammenfassung, was die Nachteile von einer Zweitakt auf der Straße sind, auf jeden Fall.
Ja, eigentlich nur das, muss ich sagen. Also das Einzige ist wirklich, wenn du halt konstante Geschwindigkeit fährst, in gewissen Drehzahlgegenden oder Geschwindigkeit, dann nervt's. So. Wenn du halt wahrscheinlich in so einem Kurvengeschlinger fährst, wenn du halt so in einer Gegend wohnst wie in den Alpen, in den Kiffhäusern oder so, wo du die ganze Zeit wirklich ein paar Gänge durchfährst, dann ist das bestimmt richtig nice. Also dann macht's.
Also ich hatte das noch nie. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, was in der Stadt passiert. Aber sonst glaube ich, wie gesagt, ich hatte das noch nie.
Wie gesagt, passiert mir auch wirklich, wenn ich ganz lange untertourig fahre und dann mal. Nee, also kann ich vielleicht an deiner Hand abziehen. Wie gesagt, ansonsten kann ich ja jetzt nur den Vergleich ziehen zu meiner DRZ. Ich kann nicht EXC 500 vergleichen mit 300, so wie Milan jetzt, aber mit meiner DRZ. Die Leistung ist Tatsache, obwohl immer alle schreiben 300, da nichts für Anfänger. Die hat nicht so viel mehr Leistung als eine DRZ. Also die DRZ hat auf jeden Fall mehr Drehmoment unten rum. Das muss man ihr lassen. Obenrum geht sie dann nicht so wie die Pest, wie die 300er. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist, dass die 300er so wenig Gewicht mit sich trägt.
Das macht voll viel aus zum Fahrgefühl.
Ja. Ansonsten Fahrwerk. Es gibt ja immer so Leute, die sagen, ein Supermoto-Umbau bedeutet, du musst einen Vierkolben-Sattel vorne fahren, zwei Eckkolben und größere Scheibe ist nichts. Also die Leute, die sowas sagen, Digga, ich kann mir nicht mal vorstellen, wie scheiße das fahren muss mit Originalfahrwerk und einer Vierkolbenbremse mit 320er. Also das Fahrwerk von der EXC vorne ist so weich, dass es auch einfach schon an die Grenzen kommt mit meiner 2-Kolben-320er Pumpe. Und das ist nochmal ein Unterschied, den hätte ich auch nie so gedacht, dass der so groß ist auf der Straße. Also DRZ hat ein Supermoto-Fahrwerk, kein gutes, aber immer noch ein Supermoto-Fahrwerk. Die EXC hat ein unglaublich gutes Enduro-Fahrwerk, aber auf der Straße ist einfach vorne einfach ein bisschen doller bremsen, geht die ganze Karre unten weg. Und ich glaube, viele Leute, das meinte William, viele Leute glauben, dass die Bremsanlage mit ihrer 320er Scheibe so viel besser ist und ausreichend, ist wahrscheinlich einfach nur dem geschuldet, dass du denkst, die Karre bremst wie Sau, weil sie einfach vorne einsackt. Aber effektiv tut sie das nicht.
Also ich muss sagen, ich bin auch eigentlich immer viele Karren mit Enduro-Fahrwerk Supermoto gefahren. Einfach, weil man es irgendwann so kennt. Ich hatte auf meiner 125er das umgebaut. Damals bin ich aber noch nicht so ambitioniert gefahren, dass man es irgendwo überhaupt gemerkt hätte. Ja, dann ist es irgendwann einfach nur Gewohnheitssache. Ne? So, wenn du das so kennst und für dich eine Supermoto so fährt, dann kommst du damit klar. Und dann ist für dich auch eine andere Bremse
trotzdem viel geiler, weil es viel besser dosieren kannst. So, ne? Ich finde, ankern tut das letztendlich alles irgendwann. Natürlich musst du bei der normalen Enduro-Bremse wie ein Bekloppter am Hebel ziehen, aber auch die bremst. Ne?
Ja, aber das ist schon sehr, sehr, sehr schlecht. Ne?
Ja, die war auch auf 125er. Danach hatte ich immer Behringer. Also das ist auch lange her. Aber also war jetzt so mein Eindruck von damals noch. Ne? Aber es bremst sich trotzdem geiler. Aber keine Frage, eigentlich sollte das Augenmerk erstmal mehr auf dem Fahrwerk liegen. Ne? Das bringt wahrscheinlich mehr als eine geile Bremse.
Das glaube ich auch. Also die 320er Scheibe, die macht den größten Unterschied auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass es die vier Kolben braucht, bevor du ein Fahrwerk machst. Also den Unterschied merkst du nicht, außer dass dein Fahrwerk noch mehr absinkt. Oder was sagt der Fahrwerksbremsenprofi dazu?
Also ich bin im Prinzip vier Kolben zweimal auf, also vier Kolben und 320 Motomaster zweimal auf Serienfahrwerk gefahren. Und das war wirklich unangenehm, gerade als ich dann Bike gewechselt habe und wieder mit Serienfahrwerk, aber direkt großer Bremse gefahren bin und eigentlich schon ein Supermotorfahrwerk gewohnt war. Das war schon grausig, weil gerade wie du sagst, du fängst an zu bremsen und im ersten Moment taucht erstmal das Fahrwerk wirklich 70-80% ein. Das, ja, fährt wirklich schwammig, eklig, indirekt, ist schlecht für die Traktion. Ich habe damit trotzdem Stoppies gemacht und das auch irgendwann immer weiter getrieben, aber es war wirklich unsicher.
Wenn du danach korrigierst, du gehst, genau. Das federt ein, du lässt die Bremse los und dann federt es wieder aus. Du hast sau die Unruhe drin. Ne?
Ja, das ist ganz wichtig, genau, weil du halt auch fast keine Zugstufendämpfung hast, federt es ganz schnell wieder aus und dann veränderst du ja quasi auch den Schwerpunkt und dann wird es im Stoppie total unruhig. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ja meine Gabel vorne schon kaputt war zu dem Zeitpunkt. Da war ja schon die Druckstufe lose. Ein Phänomen davon, was ich auch darauf zurückführe, war auch, dass wenn ich schnellere Wheelies gemacht habe und dann dieser Klassiker, keine Ahnung, man hat irgendwie hochgezogen mit 20, 30, wheelt eine Weile und irgendwann im sechsten Gang setzt man bei über 100 wieder ab. Es hat dermaßen angefangen zu flattern, dass es kaum kontrollierbar war. Das hatte ich noch nie mit irgendeiner anderen Karre. Und mittlerweile führe ich das halt darauf zurück, dass die Druckstufe lose war und dadurch überhaupt keine Dämpfung drin war. Und dann quasi eine unkontrollierte Unruhe da direkt reinkam. Das war echt schlimm. Aber auch so, ja, ich bin absoluter Verfechter vom Supermoto-Fahrwerk. Das sollte klar sein.
Moment, werf mal einen Preis in den Raum. Was zahlt man denn für ein Supermoto-Fahrwerk, wenn du deins umbauen lässt? Gib mal ein paar so Anfänger, Mittel und richtig teure Stufe durch.
Also ich würde sagen, also gehen wir jetzt von der EXC aus, oder?
Ja.
Okay, also bei den EXCs ist es so, ich würde sagen, für die meisten Leute 600 Euro ungefähr und dann hat man ein recht ordentliches Fahrwerk, das auf jeden Fall ausreichend ist. Genau, vorne, hinten. Dann sollte es ungefähr okay sein. Wenn man jetzt von irgendwelchen bunten Sachen mal absieht, ne, das ist dann natürlich teurer. Aber rein technisch, ab 500, 600 Euro kriegt man schon ein recht gutes Fahrwerk. Für 500, 600 Euro würde man bei einem Japaner schon ein massiv viel besseres Fahrwerk kriegen, gerade bei den Yamahas, weil die in der Regel eine Closed Cartridge haben. Das bietet halt deutlich mehr Potenzial in Hinsicht auf Dämpfung. Also da kriegt man schon deutlich mehr hin. Wenn man auf so eine Ebene kommen will bei KTM, geht es halt im Bereich 1500 ungefähr eher noch ein bisschen mehr.
Oder man hat eine Huserberg, die hatten nämlich die Closed Cartridge.
Nice. Bist du sicher?
Ja.
Ja.
Okay, ja, aber auch nur in ein paar Baujahren. Und es ist immer noch keine Kayawa Close Cartridge. Nee, aber das stimmt. Es gibt ein paar Baujahre, wo zum Beispiel die Huserbergs und ein paar EXCs gab es auch mit Close Cartridge. Gerade so die älteren, so eine Sondermodelle irgendwie, keine Ahnung. Also es gab ein paar Mal Close Cartridge.
Vielleicht die SMR-Modelle sogar, ne?
Ja, SMR, klar, die hat sowieso schon ein viel besseres Fahrwerk. Das müsste auch Close Cartridge sein. Aber ab einem gewissen Baujahr, lass das 2014 oder so sein, hatten eigentlich alle EXCs und Husqvarnas nur noch 4CS. Und ab jetzt 2017 haben die alle irgendwelche Explore-Varianten. Und das ist alles gut, um durch den Wald zu fahren, aber viel mehr auch nicht.
Also 4CS ist Close Cartridge, ne?
Nee. 4CS ist Open Cartridge, ja.
Ah, okay.
Und diese Explorer, sind das diese Luftgabeln?
Nee. Explore ist eigentlich eine Plastikgabel, total. Also da passt nichts drin. Extrem leicht, das ist ein großer Vorteil. Ein Nachteil ist, dass es quasi keine Dämpfung bietet. Also sobald man ein bisschen schneller unterwegs ist, ist es quasi untauglich. Also man wird auch keinen Profi-Rennfahrer, der ein bisschen schneller unterwegs ist, mit einer normalen Explore-Gabel sehen. Die haben dann Explore Pro oder sowas, was aber eigentlich ein völlig anderes System ist. Also X-Plower ist, wenn man die auseinanderbaut, kriegt man wirklich einen Schock. Da ist fast nichts drin. Das sind nur so ein paar ganz kleine Plastikteile.
Hm. Nice.
Und das also, je neuer die EXCs, desto günstiger die Fahrwerke und desto schlechter für Supermoto und desto weniger Potenzial für Umbau.
Okay. Ich dachte, die Explorer wären sogar Luftfahrwerke, weil das irgendwie Lars Krachmann die angesprochen hatte mal.
Ich weiß nicht, was du da genau meinst. Ich erinnere mich, dass irgendwas hatte ich mal von Lars Krachen gesehen, wo er was an seiner Explorer umgebaut hat. Und da hat er nämlich diesen klassischen Zugstufen-Mod gemacht. Das kann man Druckstufen-Umbau mit zusätzlichen Bodenventilen. Das ist eine Variante, um ein bisschen mehr Dämpfungspotenzial einzubauen in die Gabeln. Also da kriegt man halt für diese roundabout 600 Euro. Wenn man ein bisschen mehr ausgibt, dann kriegt man auch die Zugstufen-Umbauten und Druckstufen-Umbauten mit dazu. Dann werden die ein bisschen tauglicher, die Explore-Gabeln, dann ist es schon okay. Ich glaube, das hatte er gemacht, aber ich meine, also Luftgabeln hast du ab einem gewissen Baujahr halt bei den Motocrossern und mittlerweile auch bei den SMR und FS, aber bei Enduro nicht, ne?
Mhm. Also ich kann, also Lars Krachen hat auf ein Fahrwerk von Flow Suspension, das weiß ich, und ich kann Bericht erstatten bei dem nächsten Stammtisch, weil Maxim hat sich sein Fahrwerk machen lassen jetzt. Also da war bei ihnen im Dämpfer was kaputt gewesen. Das lässt er reparieren, plus eine neue Feder, plus Abstimmung auf Supermoto bei France Racing, das sind, glaube ich, 800 Euro. Also trifft das, was du sagst, mit 600
Euro. Nur für den Dämpfer?
Nee, vorne hinten. Vorne hinten Fahrwerk einstellen auf.
Gut, ja, genau. Was hat er nochmal? Irgendwie ein Muserwerk? Nee.
Doch, er hat ein Muserwerk. Ohne Umlenkung, genau. Ja.
Dann ist es 11er, 12er.
Also die hat sogar eine Closed Cartridge dann eventuell, ne?
Ja, müsste eigentlich.
Also dann kann ich mir gut vorstellen, gerade wenn Franz das macht, ist natürlich aus meiner Sicht der Fahrwerksmensch überhaupt in Deutschland, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein Hammer-Fahrwerk bei rauskommt. Also bin ich gespannt auf deinen Bericht.
Ja, da muss ich ja fast überlegen, ob ich das bei meiner auch nochmal eben schnell mache, ne?
Vorm Verkauf.
Lohnt das?
Ja, der Käufer freut sich. Ja, also bei Maxim war das auch, dass die hinten sehr weich war. Da war aber auch was im Dämpfer kaputt gewesen, was sich bei Wheelies fahren extrem eklig anfühlt, weil die ganze Karre immer vor und zurück wippt, ohne dass wirklich der Winkel sich ändert. Wenn wir das Thema Fahrwerk nur abschließen wollen, es ist ein Enduro-Fahrwerk und selbst auf Supermotos im Wald funktioniert das Ding wie ein Traum. Das ist nicht vergleichbar mit der DAZ, die einfach relativ stumpf ist von Ansprechverhalten. Die spricht auf jede Kleinigkeit an. Du hast das Gefühl, das Vorderrad bleibt immer schön am Boden, egal worüber du fährst. Es nimmt auch nicht jeden Schlag gleich so mit, dass es einen Richtungswechsel gibt. Also wir sind in letzter Zeit wieder viel im Wald gefahren und alles. Hab auch Olli mal fahren lassen und der meinte auch so, Digga, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also klar, macht ja auch einen Sinn. Ist ein Enduro-Fahrwerk. Wer hätte das gedacht? Aber sie ist dann agiler auf jeden Fall als die DRZ. Ja, die DRZ, die ist mehr so ein bisschen gesetzt durch ihr Gewicht und ein bisschen behäbig, gerade wenn man von A nach B switcht. Dann hast du das Gefühl, du fährst einen Traktor jetzt wieder mit der DRZ.
Ah, kenne ich.
Aber wenn du jetzt die XC fährst, die ist natürlich durch die geringen Schwungmaße und ich glaube, das ist der größte Unterschied. Wenn man Zweitakt auf Viertakt vergleicht, die Zweitakt hat einfach geringere Schwungmaße und damit gingen viele Sachen einher. Keine Motorbremse, von unten rum nicht diesen Punch, wenn du ein Kupplungswheelie machst, aber halt auch, dass der Motor halt nicht dich irgendwie daran hindert, das Motorrad schnell umzulegen. Also irgendwie nur mal zack links, rechts irgendwie mal einen kleinen Schlenker zu machen. Ja. Das ist jetzt gerade so ein bisschen so das Fazit bei meiner E.
Was ich gerade fragen wollte, wirst du dein Fahrwerk jetzt ändern, weil du bist ja jetzt gerade viel im Wald unterwegs und ich weiß nicht, ob es irgendwann nochmal im Raum steht, die auch als Enduro zu fahren. Wenn ich eine 300 hätte, wüsste ich es nämlich nicht, weil ja, entscheidet man sich jetzt auf Full Supermoto zu gehen oder nutzt man das Bike eh halt so für beides?
Also, ich würde weil wir ja beide festgestellt haben, dass unser DRZ-Fahrwerk auch ein Ding weg hat. Also ich würde das Fahrwerk der DRZ einfach mal wieder neu machen. Ne? Also einfach instand setzen.
Ich meine, du und deine EXC.
Genau, die EXC wird immer Enduro-Fahrwerk bleiben. Mir okay. Passt das mit den Supermotos, ist jetzt nicht so dramatisch. Mit der mache ich auch mehr dumme Scheiße. Also spring überall rüber oder so oder fahr irgendwo hin, das ist er und die DRZ wird eher die Touren-Supermoto werden. Und deswegen sehe ich da nicht ein, da ein Fahrwerk zu machen. Und vielleicht fahre ich auch irgendwann mal Enduro. Aber ich jetzt gar nicht so spezielles Ziel, weil sich das auch gar nicht lohnt bei uns. Also William hat sich ja, falls ihr es mitbekommen habt, eine FE 350 gekauft, aus Quana. Er wollte immer eine Enduro haben, hat sich eine gekauft und der war mit dabei gewesen. Wir fahren da irgend so einen Hang hoch mit Zuckersand und ist echt schon ein Hang für Brandenburg, Supermoto, drei Versuche, richtiger Krampf und alles und so. Und William fährt einfach mit Standgas im Sitzen mit der 350 auf Enduros da einfach hoch. So. Mhm. Also das ist der Maßstab hier in Brandenburg für Endurofahren, klar. Jetzt sagen die Brandenburger, ja, dann gibt's ja Pets und bla.
Ich weiß nicht, ich finde das nicht so ein Argument. Man kann da was draus machen, so. Du musst dich ja nicht damit darauf beschränken, sondern du kannst ja an einer Technik fallen, auf dem Flat was machen und so, weiß ich nicht. Ich finde, das heißt nicht unbedingt was.
Ja, ich glaube auch bis zu einem gewissen Grad, weil ich mit Markus viel drüber gesprochen hatte, den hat man nicht erzählt, aber ich hatte ja erzählt, dass ein Kollege von mir, der Markus, dieser Serious One, sich eine 450 EXC geholt hatte und die wurde gestohlen. Geil, nachdem man da so viel Arbeit reingesteckt hat. Also, und seine Z1000 wurde auch gestohlen.
Was? Der meinte, woraus denn? Aus einer Garage oder?
Vom Parkplatz. Also, die haben so einen Parkplatz im Innenhof quasi. Und die haben auch eine Schranke normalerweise da, aber sie haben wohl von der anderen Seite des Grundstückes den Zaun ein Loch geschnitten und haben die dann rausgetragen. Plus das Motorrad von seinem Nachbar.
Tja, ey.
Und er meint auch so, das Bitterste ist eigentlich, dass die EXC geklaut wurde. So eine Z1000, die kaufst du auf dem Gebrauchmarkt einfach wieder. So, die gibt's genau so gepflegt, die sind alle gleich. Aber find mal wieder eine 450 für 3.1 im gepflegten Zustand.
Was?
Ja, aber kriegt er nicht mehr als das, was er bezahlt hat? Kriegt er nicht den aktuellen Marktwert von der Versicherung?
Das hoffen wir. Wir haben ja auch alle Rechnungen vom Pulver für die Kleinigkeit, die Arbeit, die reingesteckt wurde. Aber selbst wenn es dann irgendwo bei 3,5, 3,6 endet oder so, ob du dann wirklich so eine gute Maschinennummer kaufen kannst, fraglich. Oder dann musst du wieder lange genug suchen, ne? Aber er wird sich wieder eine kaufen, aber ihm gefällt auch dieser Aspekt von Endurofahren eher als Supermoto. Ich will nicht mal so, ja, Supermoto, wollen wir aus das Ding auf Supermoto um und ja, so, lass einfach durchs Gelände fahren. A, hat er gemerkt, dass die 450 eine Menge ist für einen Anfänger, also selbst für Brandenburg, das habe ich auch gemerkt. Also die hat schon echt brachial Leistung. Also vielleicht eine 250 oder eine 200er Zweitakt.
Ja, Mann.
Wo ich auch so meinte, Brandenburg, ja, bis zu einem gewissen Punkt hast du auch eine Menge hier zu lernen. Also musst du auch erstmal an den Punkt kommen, dass Brandenburg dir nicht mehr genug bietet an Anspruch für Endurofahren. Oder Norddeutschland, wenn du es so willst. Ne? Also da sind wir ja alle im selben Boot quasi.
Und dann kann man ja auch noch irgendwo hin. Also es gibt ja auch Gelände in unseren Gebieten, wo man sowas findet. Anspruchsvolles Gelände.
Ja. Definitiv. Ja, also so verteilt sich das. Ich bin jetzt, glaube ich, 15 Betriebsstunden mit der EXC gefahren. Eine Menge. Macht auch immer noch Spaß. Also natürlich hat man den Faktor drin, oh, ein neues Bike. Du willst eigentlich irgendwie jeden Tag mitfahren. Es ist auch ein krasser Kontrast natürlich, der Z zur EXC 300. Das ist ja das, was ich irgendwie erhofft habe oder gezielt gesucht habe, dass sich die Bikes nicht so gleich sind, weil eine damit ja unnütz wird. Hab viele Kleinigkeiten an dem Bike gemacht, also ja, ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, der Bremssatteladapter war schon wirklich das Nervigste. Bis hin zu Tacho wurde nicht umgestellt auf Supermoto, er stand immer noch auf Enduro. Der Stecker, der den Tacho mit Strom versorgt, der ist kaputt, den habe ich ersetzt. Der Luftfilter ist so weit geölt, dass das ganze Öl rausfließt aus dem Luftfilterkasten auf die Kette und sich überall verteilt. Vergaser war grundsätzlich falsch eingestellt gewesen. Getriebeölstand war zu niedrig, habe ich getauscht. Dann hat sie das Problem, dass wenn sie so richtig, richtig, richtig warm ist, in gewissen Momenten die Kupplung nicht komplett trennt. Das heißt, fährst du irgendwo ran, erster Gang, ziehst die Kupplung und wenn die Drehzahl so langsam fällt unter eine gewisse Schwelle, so Standgas, und 3 Sekunden später geht es entweder aus oder geht nach vorne. Ich weiß nicht, Milan, hast du solche Probleme, dass deine Kupplung nicht trennt in gewissen Situationen?
Ich hatte da eine Zeit lang mal Probleme mit, das war aber wegen dem Eigenfehler. Da habe ich aus Versehen Hydraulikflüssigkeit reingeschüttet in die Kupplung, statt Dot-4 Bremsflüssigkeit, weil ich die Deckel schon irgendwie seit 2 Jahren da Zapdeckel drauf hatte. Auf den normalen steht das ja drauf, nur Dot-4 Bremsflüssigkeit. Und ich meine, bei den Maguras oder so kommt Hydraulikflüssigkeit rein, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat das meine Dichtringe angegriffen und ja, deswegen habe ich da immer ein bisschen Probleme mit, aber sonst eigentlich nicht.
Ja, das Krachen hat irgendwie auch so ein Problem gehabt, aber der Vorbesitzer meinte auch schon, Kupplung ist halt, die müsste wohl gemacht werden. Hier ist schon mal eine neue Kupplung dazu. Ich so, oh, wunderbar. Ja, pack die Karre auf den Ständer, lass Öl ab, mach den Deckel ab, bau die Kupplung aus und alles. Guck mir die Belege an, guck mir die neuen Belege an. Die sind niemals für eine EXC 300. Nice. So, dann habe ich die halt weggefeuert, war für eine andere Karre, also keine neue Kupplung. Mhm. Dann habe ich Lamellen durchgemessen und Reibscheiben und alles. Alles von der Dicke okay. Hm, vielleicht wartet Öl, alle zusammen. 300V in die Karre rein. Nicht mehr so krass, aber immer noch. Ja, und dann habe ich gelesen, es gibt bei den Reibscheiben von der Kupplung, gibt es eine, also wenn ihr so raufschaut, frontal, also auf die Scheibe, auf die, wie will man jetzt sagen, hilft mir mal, wie man das am besten beschreibt. Also ihr guckt nicht von der Seite rauf, sondern von der Seite, die
also in die Lamellen Seite. Rein.
Ja, von der Stirnseite.
Von der Seite in die Lamellen.
Ja, also von der Reibscheibe, die Metallscheibe. Dann gibt es eine scharfe Kante und eine abgerundete Kante. Und die abgerundete Kante, die Seite muss in den Motor rein. Ja, war bei meiner nicht so gewesen. Hab das jetzt auch, hab die nochmal auseinandergebaut, nochmal richtig reingebaut. Ist schon ein bisschen besser geworden. Das Krachen hat gesagt, da soll man Öl aus dem Automatikgetriebe reinmachen, dann wird's richtig gut. Ich werde es rausfinden. Hm. Ja, ansonsten, ich überlege gerade, sonst noch welche 1000 Kleinigkeiten, die ich dran gemacht habe. Ja, 1000 Sticker entfernt. Also ich kann dann ein Tutorial geben, wie man richtig gut Sticker inzwischen entfernt. Ja.
Mhm. Also. Was war denn da drauf? Ein Dekor? Nee.
Das Dekor? Ja, ja. Ich habe mir Plastiksätze bestellt, vorne, hinten und Luftfilterkasten nicht neu. Und da war das Dekor noch drauf. Ich habe mit einem Föhn schön warm gemacht, dann ziehe ich das ab. Easy. Ja, nee, eben nicht. Also extreme Klebereste drauf geblieben. Und der Tipp für alles ist eigentlich WD-40, Tatsache. Schön WD-40 raufsprühen, mit einem Lappen am besten, dass es richtig einweichen kann. 5 Minuten und dann wischst du es einfach runter.
Ja, nice.
Auf der Gabel waren diese Gabelprotektoren-Dinger drauf. Die sind auch richtig fett. Wie gesagt, habe ich alle drunter, damit die Karre ein bisschen cleaner aussieht inzwischen. Ja, und dann dachte ich mir nach 4 Wochen EXC fahren, ach komm, heute nehmen wir mal wieder die DRZ. Die gute, die alte. Mach mir da so Gedanken. Wird die starten? Wird die laufen? Ich habe gesagt, das ist eine DRZ. Die EXC, da muss ich mir Sorgen machen. Setz mich rauf, drück den Starter. Ah nein. Starter-Relais. War ja schon letztes Jahr das Problem gewesen. Ja, dass das Starter-Relais manchmal nicht wollte. Dann habe ich es mal ausgebaut, also habe einmal raufgeschlagen und dann ging es wieder. Also hat sich einfach diese kleinen Plättchen haben sich verkantet. Ja, okay. Ausgebaut, draufgeschlagen, geht wieder. Wunderbar. Schön nach Bernau gefahren, auf dem Marktplatz einen Döner geholt. Karre geht nicht mehr an. Ich mache auseinander. Schlag aufs Relais ein, wie so ein Russe. Alle gucken. Denk mir, peinlich. Karre geht nicht an. Ja, an dem Tag ist das Starter-Relais komplett gestorben. Nice. Und dann habe ich die dann in so eine Tiefgarage für Fahrräder angeschoben, so 3-mal, bis er anging. War richtig peinlich, ey. Ja.
Was fährst du DRZ, ey? Du hast doch eine EXC.
Ja, dann bin ich nach Hause gefahren, hab die EXC genommen, wunderbar. Ich habe ein neues Starter-Relais bestellt, ist drin. Ich habe jetzt auch mal richtig Bock, wieder DRZ zu fahren, glaub mir.
Apropos neue Dinge bestellen. Kauft euch keinen 3D-Drucker, sonst seid ihr nur noch am Dinge bestellen. Die kosten zwar alle nur 8 Euro oder so, oder ich habe auch was für 1 Euro bestellt, aber ich bin eigentlich dauerhaft dabei, nur noch neue Dinge zu bestellen. Schöne Scheiße.
Ich war erstaunt. Normalerweise bist du ja jetzt nicht der Kleinanzeigen, ich kaufe Gebrauchtdinge für günstig Typ, aber ich hätte gedacht, du kaufst dir sowas neu halt so.
Ja, ach, nö, ich habe halt immer geguckt, was so drin ist. Ja, gerade 3D-Drucker ist doch so, die kaufen sich viele Leute, drucken damit 3 Sachen, dann stehen die Teile. Na, und da kannst du eigentlich, glaube ich, schon einen guten Schnapp machen und habe ich ja auch. Na, also 40 Euro für einen 3D-Drucker. Da ist es auch okay, wenn man ein paar Wochen danach noch viele neue Teile bestellen muss und dann nachher bei 140 rauskommt, ne?
Ja, hast du ja jetzt schon mal effektiv was gedruckt?
Ja, ich habe schon was gedruckt. Dann sind nur wieder Sachen kaputt gegangen und ich habe auch noch ein paar Sachen umgebaut und jetzt müsste er aber bald wieder wie eine 1 laufen. Ich muss nur noch die letzten Einstellungssachen machen und ein bisschen Software und so.
Kann man da auch irgendwelche Sachen für Motorräder drucken oder so? Was Geiles?
Bin am Überlegen, ja. Also Erstmal werde ich auf jeden Fall für meine Werkstattwand jede Menge individuelle Halter machen, sei es Bildschirme oder Werkzeuge oder sonst irgendwas. Und ja, fürs Moped, ich überlege ein bisschen wegen Kennzeichenhalter im Heck hinten drin, weißt du, dass das Kennzeichen so wie in Finnland, ein Finnland-Style-Kennzeichenhalter.
Ach so, wo du die Aufnahmen nimmst von diesem Schwingschutz oder was werdet denn letztendlich Federbeinschutz?
Ja,
von den
Karten, genau.
Ne?
Ja.
Ah. Mhm. Ja, also ist natürlich ein, so geschäftstechnisch ist das, glaube ich, jetzt nicht so der Punkt, wo man Geld mitmachen kann für die drei Leute, die sowas dir abkaufen würden. Aber für dich?
Ah, nee, für mich ist geil.
Ich hab mal einen Ersatzteil für eine alte Analogkamera mir 3D drucken lassen, nachdem ich es reingeniert habe und ein CAD gezeichnet habe. Also ich musste erstmal CAD lernen, aber ich habe für das Teil, glaube ich, 5 Euro bezahlt und die Kamera wieder repariert damit, sonst hätte ich sie wegwerfen müssen.
Ich hatte heute auch eine 3D-Druck-Geschäftsidee. Und zwar entwickle ich für Hunde so einen, so einen Halter, den du über den Schwanz schieben kannst, damit du diese Kotbeutel da dranhängen kannst und die einfach direkt in die Tüte kacken.
Okay.
Das ist doch übel geil. Das ist doch viel besser.
Gab es irgendein Erlebnis, wie du darauf gekommen bist? Oder?
Nee, nicht so richtig. Ich könnte mir aber vorstellen, ich habe letztens mit Timo haben wir uns so E-Bikes geschnappt und haben draußen eine Pfeife geraucht und haben uns so eine schöne Bank ausgesucht, wo ein Mülleimer daneben war, in dem bestimmt 5 so Kotbeutel lagen. Und da hat es ab und zu mal, wenn der Wind passend stand, bei 30 Grad sehr gut draus gerochen auf jeden Fall. Das hat sich scheinbar irgendwo festgesetzt.
Hm. Ich habe übrigens sogar schon mal einen 3D-gedruckten Kennzeichenhalter gekauft.
Ah. Kenne ich auch jemanden.
Hm? Ja, vielleicht macht er jetzt Autovideos, aber mehr brauchen wir dazu nicht sagen.
Ja, so also einer aus dem Hamburger Raum hat das mal gemacht. Der macht jetzt diese Autovideos. Die waren noch gar nicht so gut.
Ja, da weiß ich nicht. Also am Heck 3D-Druck, weiß ich nicht. Glaube eher nicht.
Kommt aus Material drauf an. Du kannst ja auch zig Materiale drucken. Aber es gibt auch mit Sicherheit falsches Material. Also das, mit dem ich jetzt viel gedruckt habe, wäre definitiv falsch, weil das gar nicht so diese mechanische Belastung schon aushält. Und im besten Fall sollte das ja auch ein bisschen flexibel sein, dass du, wenn du mal irgendwie schleifst, dass es nicht direkt bricht. Ne?
Ja, bei mir war es nicht mal mit Schleifen. Ohne Schleifen schon, nur durch Vibration.
Nein. Nice.
Das schon nicht. Ja.
Ja, ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Kunst, dass ich weiß nicht, ob dein, ich sag mal, günstigerer Drucker das überhaupt so hinbekommt mit den richtigen Materialien, das ein bisschen flexibel zu gestalten. Das ist eigentlich die Kunst, weil du willst ja nicht nur so steife, brüchige Teile bauen. An sich kann man mit 3D-Druck alles realisieren. Also Königsegg druckt seine Turbolader aus Inconel- oder Titanlegierungen. Mhm. Das ist alles möglich. Also sicherlich auch Kennzeichenhalter, die das locker aushalten. Es ist bloß die Frage, ob man das zu Hause mal eben so mit einem Einstiegsdrucker realisiert bekommt.
Mit dem, den ich habe, bin ich schon relativ begrenzt in den Materialien, einfach weil der jetzt nicht so die High-End-Sachen hat, die dann die krassen Temperaturen auch machen können oder da die passenden Extruder für haben.
Ich wollte gerade sagen, der Extruder alleine schon muss ja auch mit den Viskositäten klarkommen und sowas.
Das ist ein Extruder.
Das ist das Ding, was sozusagen das Filament, also das Filament ist quasi das Plastik in, als dünner Faden und der Extruder schiebt diesen Faden also in diese heiße Nadel, sag ich mal, rein.
Im Prinzip ein Extruder kannst du dir vorstellen als eine lange Schnecke, die massiv beheizt ist. Sodass
Nein, falsch.
Ist es in dem Fall nicht so?
Nein, der Extruder sind im Grunde zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Die schieben wirklich nur dieses Plastikröhrchen Richtung Hotend, also Richtung dem Teil, was erhitzt wird.
Ah, okay, dann ist das in dem Fall getrennt, ja. Also der Kunststoffbereich, in dem ich unterwegs bin, ist das in einem dann.
Okay,
aber gut,
ja,
dann ist es was anderes, dann fördert der Extruder bei dir nur. Bei dem, was ich kenne, ist es aber auch kein laufendes Material, sondern Granulat. Dann ist das wahrscheinlich der Hauptunterschied, ja. Ja,
es gibt auch so Direkt-Extruder, die halt quasi so direkt über dem Hotend sind und wo das quasi schon eins ist.
Ja.
Aber nach dem ersten Drucker kommt ja immer der zweite. Das heißt, ich weiß schon, welchen ich mir als nächstes holen würde. Und mit dem könnte ich dann zum Beispiel, denke ich, auch meine eigenen Crocs drucken. Weil der auch so flexible Sachen machen kann.
Lauch?
Ja, genau.
Oh, Aber ich glaube, was du gut machen kannst, ist so Verkleidungsteile. Also es gibt ja viele Leute, die bei ihren Sportlern die Spiegel abmontieren und dann hast du so ein komisches Loch. Und wenn du so perfekte oder für die Blinker oder sowas, ne, so ein
Ja.
Abdeck-Dinger, die kannst du leicht drucken und
Ja, weil die CNC gefressen sehen natürlich geil aus, aber immer bei der R6 hätte dieses Abdeckungskit über 100 Euro, meine ich, gekostet von Gillis oder Gillis oder wie auch immer.
Gilet.
Wenn du das natürlich für 15 verkaufst, dann ist das natürlich eine Ansage, ne?
Ein 3D-Drucker ist aber so ein richtiges Hobby wie Modellflug irgendwie, habe ich das Gefühl. So, es ist einfach nur. Das Fliegen ist dann einfach nur so eine Nebensache, aber das Schrauben, das ist so bei 3D-Druck.
Nee, das Geilste ist eigentlich, dass du beim 3D-Drucker die meisten Tuning-Teile selber drucken kannst. Das ist so geil. Weißt du, du druckst am Anfang eigentlich nur Sachen für deinen Drucker, damit der besser wird.
Druckst den 3D-Drucker 3D.
Genau, ja, so Lüfterabdeckung oder so oder ich habe mir zum Beispiel, du kühlst ja das heiße Filament dann direkt wieder unter der Nadel, habe mir dafür so einen andere Luftform, sag ich mal, gedruckt, die das besser leitet und so. Also, und das hat man auch direkt wirklich gemerkt. Das war viel besser.
Sag mal, Modell, was hast du denn jetzt hier geholt?
Ich habe einen Creality Ender 3. Der kostet normalerweise in der Standardversion, meine ich, so 180 neu. Also der ist echt vom Preis super in Ordnung. Und der Riesenvorteil ist, der hat eine riesen Community. Das heißt, egal, was für ein Problem du hast, das hatte schon mal einer vor dir.
Krass, was für eine DRZ.
Ich glaube, noch krasser. Also, da ist es wirklich so: Du kannst selbst, ich habe jetzt ein anderes Mainboard reingebaut und dann das nochmal kombiniert mit einem anderen Tuning-Teil, nämlich so ein Ding, was dann selber nivelliert. Und auch da mit den unterschiedlichen Versionen, da hatten auch schon mal alle Probleme. Ne? Also, das ist unfassbar, wie viel der verkauft worden sein muss.
Nice, nice, nice. Also ich gebe demnächst Dinge bei dir in Auftrag. Machen wir so.
Genau, ja, Cockringe wollte ich auch machen.
Ja, Analplugs, alles
Was?
möglich. Ja, du hast es erwähnt, du willst ja dann für deine Garage alle möglichen Halter bauen. Wir haben letztes Mal noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben irgendwann mal drüber gesprochen, ha, wohin mit den Bikes und damit aber so ein bisschen der Räderanteil so ein bisschen ausgeglichen wird. Ich meine, Dilo hat bis jetzt nicht viel erzählen können. Dilo, warum hast du so wenig erlebt die letzte Zeit?
Was ist Bike Life überhaupt?
Ja, also warum hattest du kein Bike
Ja.
Life gehabt? Rechtfertige dich.
Ich bin umgezogen. Parallel dazu habe ich noch relativ viel gearbeitet. Und das war echt so eine Todeskombination. Also selbst den Umzug, der ist zwar durch, aber wir leben hier noch immer noch aus Kartons. Also der ist noch nicht mal richtig abgeschlossen und da deswegen auch keine Zeit zum Fahren gehabt. Aber ich habe eine einzige Bike Life Story. Die hat was mit dem Umzug und mit dem Motorrad zu tun. Und zwar am Tag der Wohnungsübergabe für den nächsten Mieter haben wir vorher schon alles quasi rausgehabt und nur noch die Bikes in der Tiefgarage stehen gehabt. Und wurden dann zur alten Wohnung gebracht, haben dann quasi die Wohnungsübergabe gemacht und sind dann mit den Bikes von der alten zur neuen Wohnung gefahren. Ja, und meine DRZ natürlich wieder einen Monat gestanden. Die neuen Mieter schon in der Tiefgarage, hat sich den Platz angeguckt und so und ich mach die DRZ an. Hat auch nach 1, 2 Minuten dann irgendwann geklappt, ist angesprungen, aber zu dem. Ja, also erstmal das haben sie schon gesehen und dachten sich so, ey, Digga, was ist das? Was wird das denn für ein Schrottbike, so, ne? Und dann ging's aber, also ich kam dann raus, Choke natürlich voll aufgezogen, die ist halt auf der Geraden noch rausgekommen, aber dann kam die Auffahrt von der Tiefgarage und ich so einen halben Meter hoch ausgegangen, ne? Und dann ist sie nicht mehr angesprungen und dann mit gefühlt ultra viel Drehzahl da hochgeschossen einfach. Die haben sich auch gedacht, ey, was ein Trottel einfach. Ja, und das war quasi mein einziges Bike-Life-Moment.
Schatz, desinfizier die Wohnung.
Oh Mann, ey.
Also du hast jetzt ein Haus am See, kann man ja ruhig sagen, du hast deine Bitcoins dir zum richtigen Zeitpunkt auszahlen lassen, hast ein Haus jetzt am See, am Wasser.
Ja, genau.
Jedes deiner Zimmer ist gekühlt, ist welch Luxus. Aber du hast jetzt bestimmt auch
Ey,
früher.
komm, jetzt keinen Quatsch erzählen hier. Die Leute glauben das nachher noch.
Sind das die YouTube-Millionen, die du dir endlich hast auszahlen lassen?
Ja, also diese 4 Videos, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, es war halt schon echt viel Geld, ne?
Ich wusste von Anfang an, dass das mit dem Comeback einfach nur Clickbait ist, damit du ordentlich abkassieren kannst.
Alle clever gemacht. Erst kam YouTube, dann Dilolux, dann in Bitcoin, dann wieder richtig ausgezahlt, boom, zack. Naja, auf jeden Fall gucke ich nur auf seine Klimaanlage im Hintergrund, wenn das nicht hier schwitze.
Oh Mann, ey. Die ist nicht mal an.
Ist egal. Der Neid ist trotzdem da. Aber du hast jetzt wahrscheinlich auch einen richtig geilen Stellplatz. Nicht so eine schiebige Tiefgarage-Einfahrt, wo man nicht mehr hochkommt mit der DSL, sondern das ist bestimmt was Nices, oder? Komm, erzähl mir.
Ja, also ich habe vorher, wie gesagt, in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, wo eine Tiefgarage war. Das war an sich auch cool. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass in unserem Ding, dass es gar nicht so einfach ist, eine Wohnung zu finden, weil ja, der 0815-Bürger hat halt irgendwie sein Auto, für den es meistens auch cool ist, das irgendwo an die Straße zu stellen. Oder es gibt ja bei vielen Wohnungen auch einen Stellplatz.
Ich würde nur sagen, alles, was ich gesagt habe hinsichtlich deiner Wohnung, war ein Joke. Wenn du jetzt hier
deswegen erzähle ich kurz ein bisschen was.
Mehrfamilienhaus.
Ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es halt schwierig ist, in unserem Bereich auch eine Wohnung zu finden, wo dann halt die Bikes Platz finden, damit die nicht irgendwie im Innenhof stehen oder sowas, weil ich weiß nicht, das feiere ich einfach nicht. Und bei der alten war eine Tiefgarage, das war cool. Ist auch Luxus, das ist mega, aber wenn es dann Richtung Schrauben geht und so, auch nicht ganz optimal, dass immer Leute, die da durchlaufen und ist auch irgendwie nicht deins, machst dann nachher Flecken auf dem Boden, was weiß ich. Auf jeden Fall, das Neue ist ein bisschen was anderes, hat einen Garten und auch einen Schuppenraum. Mal schauen, der ist gar nicht so klein, da müssen tatsächlich leider ein bisschen, damit tatsächlich übrigens wieder, da müssen aber tatsächlich auch so die Sachen,
direkt
ja, ich
wieder,
hab das extra nochmal, extra gesagt, okay. Ja, da müssen,
das Meme.
Ja, Martin muss das schneiden, da müssen tatsächlich ja auch die Sachen rein, die man halt nicht so im Haus haben will, die man sonst im Keller oder so stehen hat, aber da ist eigentlich auch Platz für vielleicht eine kleine Werkbank und ein Stellplatz für ein Motorrad, an dem man dann auch schrauben kann. Und da habe ich richtig Bock drauf.
Oder bau dir noch was Größeres? Aus Holz?
Ich könnte dir auch mit meinem 3D-Drucker eine ganz kleine Werkbank drucken.
Ja. Aber dann ist sie dann auch so steif und bricht durch, wenn ich einmal drauf haue, oder?
Nee, du kriegst einen passenden kleinen Hammer dazu.
Okay. Und einen Schraubstock im Maßstab 1 zu 25.000. Ja, das heißt, boostet das dein Bike-Life, kann man quasi sagen.
Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich war nie der große Schrauber, aber ich hatte auch noch nie einen richtigen Platz zum Schrauben, weil meine Eltern auch immer einen ganz kleinen Schuppen, wo gerade die Bikes reingepasst haben. Wenn ich schrauben wollte, musste ich die rausstellen. Ich konnte nie im Dunkeln mal abends schrauben. Das ging halt einfach nicht. Ja, ich muss gucken, wie ich das Ganze quasi positioniere in dem Raum. Aber es könnte klappen. Und da habe ich schon Bock drauf, ja.
Also bald Streams aus dem Schuppen. So, Werkstatt Streams in Milan.
Mal gucken, ja.
Also, wir hatten im Winter drüber gesprochen, da hatten wir auch dieses Thema. Und da hatte ich gesagt, vielleicht hole ich mir welche Containers und so. Mein Vater hatte sich dann dafür entschieden, er würde uns die Garage vermieten. Mhm. Wie kommt's? Macht steuerlich einfach mehr Sinn. Ja? Nicht, weil ich sein Sohn bin.
Nice.
Macht steuerlich einfach mehr Sinn. Genau, so kommt es, dass wir halt diese Garage haben, die auch gar nicht mal so klein ist. Also, die ist
richtig geil.
Genau. 11x4 Meter und hoch auch 3 bis 4 Meter. So, das fing ja damit an, dass er dadurch ja im Prinzip Olli im Prinzip. Ich sag viel zu oft Prinzip, das ist nämlich mein Wort, nämlich hier bei euch ist tatsächlich, meins ist Prinzip, im Prinzip. Okay, Olli ist ausgezogen aus Erik seiner Garage, Erik hat gesagt, gut, dann kündige ich diese Garage, die wir in Pankow hatten, die kennt man durch so ein paar Fathead-Stories und so, und die war ja auch cool, bis zu einem gewissen Punkt. Das größte Problem von dieser Garage war, sie hat ein Feuchtigkeitsproblem gehabt, also, und wenn ich sage ein Feuchtigkeitsproblem, dann meine ich ein richtiges Feuchtigkeitsproblem, das heißt, alles was aus Textil war, durfte dort nicht eine Woche bleiben. Lag dein Helm, egal wo in dieser Garage, er schimmelte nach einer Woche. Okay? Dein Bike hat einfach gerostet ohne Ende. So, weil wir haben das Ding ja dann geräumt und viele Leute haben uns ja auch angeschrieben und kann man die mieten und alles. Und nein. Es gibt ja so eine Kombination, wie Werkstoff am schnellsten rosten. Wenn etwas nur unter Wasser ist, rostet es nicht so schnell wie in dieser Garage, weil das waren die perfekten Bedingungen, dass da etwas gerostet hat. Und es war kein Zustand gewesen. Und du hättest jetzt nicht sagen können, auf den Vermieter zu gehen oder der Wohnungsbaugenossenschaft und das irgendwie anzumerken. Der hat dann gesagt einfach nur, das ist aber scheiße für euch. Wisst ihr was? Ab nächsten Monat seid ihr da raus und dann reißen wir das Ding ab und dann haben wir 6 Stellplätze, verdienen wir nicht mehr Geld mit. Also, so kam es, dass im Prinzip wir die alte Garage leergeräumt haben und haben da auch so ein paar Dinge gefunden, die wir nie wussten, dass wir die hatten. Und viele Dinge lagen da auch lange Zeit nur rum, ohne dass wir sie benutzt haben. Zum Beispiel eine Lichterkugel oder eine Diskokugel. Eine Diskokugel und 50
Ja,
Meter
daher war
Lichtskalle.
die.
Genau. Vieles davon haben wir jetzt auch in der neuen Garage, in meiner Garage und Olli und Max verbaut. Also wir haben so einen kleinen Raum abgefasst, weil das ja, wie gesagt, so eine längliche Garage ist, kann man sich vorstellen. Wie gesagt, 11 Meter lang. Und die hintersten 3 Meter sind jetzt so eine Chill-Out-Area. Ja.
Das ist wahrscheinlich genauso groß wie mein ganzer Schuppen jetzt.
Hab noch nicht gesehen, aber wenn der so
Ja, geht in die Richtung.
wenn der so groß ist, dann ist aber, also das ist groß genug, ne? Also 3 mal 4 Meter sind immer noch.
Ja, ich glaube, das ist sogar die Größe. Irgendwie 3x3, 3x4, irgendwie sowas.
Okay, das ist ja nice, dass deiner so groß ist, um es mal so zu sagen. Da hätte ich mir eher einen Geräteschuppen gerade
No
vorgestellt.
homo. Okay. Das ist nice, dass deiner so groß ist.
Okay. Also wir haben dann diese Wand da reingesetzt. Wir haben auch den besten Zeitpunkt getroffen, jetzt irgendwie Holz zu kaufen, weil Holz ist jetzt irgendwie mehr wert als Gold gefühlt, ne? Durch den
Und als
Suezkanal.
Bitcoin.
Ja, mehr als Bitcoin. Alles ist inzwischen mehr wert als Bitcoin.
Dilo,
Facts.
hast du ein Holzhaus gekauft?
Ich habe erstmal gar nichts gekauft. Ich miete, wenn dann nur
Ich
was.
weiß, ich weiß. Aber das wäre wegen der Investitionskette doch logisch gewesen.
Ja, stimmt.
Wir haben erstmal irgendwo USB-Platten finden müssen und die dann zu den doppelten Preis kaufen. Jo, haben dann halt so eine schöne Wand eingezogen und wir hatten von meinen Eltern, die hatten in der Kanzlei damals so eine Glastür. Die war, ich weiß nicht, wie hoch ist, also 1,20 Meter breit mal 2,50 Meter. Komplett Glas, so Sicherheitsglas. Und wir dachten uns so, boah, nice, die setzen mal als Fenster ein. Ey, das Vieh war so schwer gewesen, dass wir die auf so einen Hubwagen raufstellen mussten, auf der Palette. So einen Hubwagen, den du halt bis auf 1,40 Meter hochpumpen kannst. Und ein Glück, also die Garage ist krumm und schief, alle Wände sind schief und alles, dass du halt Probleme hattest, irgendwo eine gerade Fläche zu haben. Wir haben dann nur gehofft, dass der Teil, wo diese Scheibe eingesetzt wird, gerade ist und es waren komplette Passmaßen. Wir haben die nur so ein bisschen reingeprügelt und das war's. Die könnte auch von alleine da drinnen stehen. Sieht mega aus. Man kann jetzt also hinten drinnen sitzen. Da ist jetzt schon eine Couch drin, eine Anlage, ein kleiner Rechner, ein kleiner Couchtisch und vielleicht auch bald eine Pfeife von Camo Shisha. Wink, wink,
Boah, das
Milan.
werden wir mal sehen.
Okay.
Ich habe tatsächlich noch nicht nachgefragt, muss ich gestehen. Ich habe am Anfang des Broadcasts auch dran gedacht, so, Scheiße, da war ja was.
Dass ich
Aber
dich
ich mache das
überhaupt
gut.
Freund nenne. Nein. Nee, aber dann ist da auch 30 Meter Lichterkette davon auch da gekommen. Also der Vibe ist da, ist auch romantisch, wie Dilo meinte auch zu mir. Und
Ja,
du kannst
Mann.
durch dieses Glasfenster, kannst du halt so in die Garage gucken, wo die Bikes stehen, die halt die ganze Zeit von dieser Lichterkugel angeleuchtet werden. Du darfst nur nicht rausgehen. Also wenn du rausgehst und dann irgendwie in diesen Tunnel bist von diesen Punkten, die sich um dich drehen,
Ja,
bist
Mann,
instant
glaube ich.
besoffen.
Geil. Richtig Berlin, richtig Berlin.
Genau, ist ein richtiger Club. Also vorne ist Club, hinten ist Shisha-Bar. Ja, dann haben wir uns eine Werkbank organisiert.
Ich wollte nur sagen, ich finde, das sieht so nice da aus. Also, was du schon in den Stories gezeigt hast. Und ich kenne die Garage ja auch noch, weil ich weiß noch, einmal Silvester durfte ich da mein Auto ja sogar schon mal abstellen.
Echt? Ah, kann ich mich erinnern, ja.
Weißt du
Und
das
war
noch?
verrostet danach?
Nein, das ist ja nicht die alte, das ist ja die auf
Ach so.
Martins Grundstück direkt.
Okay,
Ja,
immerhin.
da weiß ich noch, da meinte ich so, ja, hey Martin, mein Auto ist mir so heilig, kann ich das irgendwo reinstellen? Und du so, ja, hier ist eine riesen Garage, wo ein LKW Platz hätte, so. Und dann durfte ich da einen Tag drin stehen, nur eine Nacht.
Ja, wegen Silvester, ne, war ja auch bei uns, ja, also du kriegst die Raketen ja aufs Dach letzten Endes, ne? Das war ja der Hintergrund.
Ja, da hatte ich ein bisschen Angst, genau.
Genau. Ja, dann haben wir auch ganz viel Licht wieder reingebracht, ganz viel auf Kleinanzeigen irgendwie zusammengekauft und so. Und ich bin dann irgendwann zu meinem Vater, meinte so, hier, guck mal, das ist der Plan, wie wir diese Wand reinsetzen. Ist das eine gute Idee? Weil ich bin Elektriker, mein Vater hat da mehr Ahnung von irgendwelchen Sachen. Ich meinte, ja, ist eine gute Idee. Ich glaube, eine Tür musst du nicht kaufen, habe ich hier noch irgendwo. Ne? Dann gehe ich bei ihnen auf den Dachboden, halt draußen in Brandenburg, ne, zaubern da so eine Tür raus. Und ich meinte so, Ja, und dann braucht man halt noch eine Werkbank und das und das und das, war. Und mein Vater so, Werkbank? Hm. Und er guckt so aus dem Fenster, wir gucken so bei den Nachbar. Und mein Nachbar sieht halt einfach aus wie auf dem Flohmarkt. Also jeder hat auf dem Dorf irgendwie so einen, irgend so einen Typen, der alles sammelt auf den Hof. Und er so, ja, vielleicht hat der Nachbar ja was, ne? Okay. Dann sind wir halt so an Zaun, mein Vater hat schon so rüber hergebrüllt. Conny, komm mal her! Und dann kommt er halt so rüber. Conny. Also, ja, keine Ahnung, wie der wirklich heißt. So. Und dann kommt er halt so an, so mein Vater so, ja, soll ich dir mal meinen Sohn vorstellen? Weißt du, dann musst du dieses Spiel ja erstmal spielen, so irgendwie auch sympathisch und hm. Und der Sohn, der hat jetzt eine Garage.
Hallo,
und
ich bin Martin.
Genau so. Also, mich so an der Hand so von meinem Vater so festgehalten, wie so ein Fünfjähriger, der einfach noch so Angst hat, so
von anderen Leuten. Das ist Martin von der FedEx Crew.
Nee, genau, das ist mein Sohn, der hat jetzt eine Garage und braucht eine Werkbank. Kannst du uns helfen? Ja, kommt mal rüber, ne? Dann sind wir da nicht außen rum, sondern halt, gibt halt ein Tor im Zaun, so wie das halt auf dem Dorf so ist. Dann gibt es halt immer so ein Tor, dann kann man zum nächsten Nachbar rüberkaufen. Und dann meint er so, hier, welche willst du? Ich habe einfach 5 Werkbänke.
Alter.
Genau, haben uns eine davon ausgesucht. Dann haben wir so ein rollbares Regal noch irgendwie bekommen, was in irgendeinem VEB-Betrieb damals gefertigt wurde. Und so ein Doppelschleifgerät. Wie nennt man die eigentlich? Ein Schleifbock? Ja. Aber so einen industriellen mit Drehstrom und allem, der leider kaputt ist. Also du kannst ihn anmachen, er funktioniert auch, aber auf dem Gehäuse sind so 80 Volt.
So. Nice.
Ja. Also Tatsache würde ich von meinem Film gar nicht sagen, dass ich so viel Motorrad gefahren bin in den letzten 4 Wochen. Sondern eher mich in dieser Garage ausgelebt habe. Also habe auch Werkzeug gekauft und alles. Und wir haben auch ganz viel Lampen angebaut. Wir haben ganz viel Elektrik zurückgebaut, weil diese Garage gehörte ja zu irgendeinem Zeitpunkt mal ein Elektrounternehmen. Und jetzt würde man denken, oh, die Elektrik ist da komplett legit. Ist die aber überhaupt nicht. Es sieht mal so aus, als ob jede Generation von Elektro-Azubis sich da mal ausleben durfte. Und wir hatten halt so diverse Relais und Schütze drin gehabt, die halt irgendwann mal was geschaltet haben. Aber es war nicht ersichtlich was. Also wir haben das alles rausgerissen, Elektrik neu gemacht, Lampen neu gemacht und so. Ja, jetzt ist erstmal so ein bisschen so ein Halt drin, weil Olli zieht ja um und Max zieht um und bla 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 bla. Ja. Seht ihr, ich habe heute einen guten Monolog. Also bei mir ist eine Menge passiert.
Ja, hoffentlich bald mal Broadcast da in der Garage, oder? Wäre auch eine Möglichkeit.
Hoffentlich ja, bald erstmal in Hamburg. Hallo.
Ja, von
bald.
Hamburg und dann ein weiter.
Es sieht gerade genau. Richtig gut aus.
Stimmt. Stimmt,
wir haben in Münster eine Inzidenz von 5.
Mein Bezirk hat 8. Also Berlin-Pankow war da auch schon immer gut. Ja. Nee, aber ich glaube, nächster Stammtisch können wir live machen, definitiv. Ich glaube, die nächsten Brab.
Ja, lass mal bitte machen.
Genau, dass wir das dann nach Ewigkeit mal nachholen können. Übrigens bin ich dann, wenn wir den nächsten Brab-GP, nee, Stammtisch aufnehmen, bin ich dann auch komplett geimpft schon. Also.
Boah, Mann, da bin ich richtig neidisch. Ich stehe seit Wochen da auf der Liste, falls mir irgendwie was übrig bleibt. Ich habe ab diesem Montag darf jeder auch offiziell im Impfzentrum geimpft werden. So, ich habe direkt Montagmorgen da angerufen.
NRW.
NRW.
Bist du NRW oder Niedersachsen?
Ich bin NRW. Also Montagmorgen direkt da angerufen, gesagt, ey, wie sieht's aus? Wann kann ich mich impfen lassen? Ja, also wir haben leider gar keinen Impfstoff mehr. Da dachte ich auch noch so, ja, schade, okay. Meinten sie, ich soll Mitte des Monats, Ende des Monats nochmal probieren. Aber irgendwie, jeder ist schon geimpft, so gefühlt. Also manche haben schon ihre zweite Impfung, also von Leuten aus meinem Alter. Und ich denke mir so, ey, ich würde auch gerne geimpft werden.
Aber um da kurz auszuholen, also der Broadcast, der Impf-Podcast, wir saßen dann irgendwie alle bei mir, haben an der Garage geschraubt und meinte meine Mom so, ey, hier in unserer Gemeinde ist kommunaler Impftag. Fahr vorbei, sag, dass du aus Berlin kommst, die impfen dich trotzdem, weil in Brandenburg auf dem Dorf sind ja sowieso alle über 60, weil jeder so wie ich haut ab. Ich hatte da noch keine Krankenkassenversicherungskarte, die habe ich irgendwann verloren und hatte keinen beantragt. Egal. Und dann ist aber Olli rübergefahren und Olli konnte sich nicht aussuchen, was er bekommt. Also er hat AstraZeneca bekommen und bei AstraZeneca ist es so, dann kannst du erst irgendwie in 12 Wochen dir die zweite Spritze abholen und 2 Wochen darauf bist du vollständig geimpft. A.k.a. Ende August. So, Johnson Johnson, puff, eine Spritze, 2 Wochen später geimpft. Also.
Hast du bekommen?
Dienstag bekomme ich sie.
Aber Johnson?
Mhm.
Okay.
Über einen Betriebsarzt. Ich bin selber erstaunt gewesen, dass du was
bei uns. Übrigens, bezüglich AstraZeneca, der Schutz ist zwar nach 12 Wochen der beste, aber man kann auch sich früher impfen lassen. Das gilt trotzdem als vollwertige Impfung. Also ab circa 4 Wochen macht das Sinn. Besser ist natürlich zu warten, aber gerade wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen das braucht, eine Vollimpfung, kann man das schon machen. Schlecht ist der Schutz trotzdem nicht. Ja. Also das ist so mein Kenntnisstand. Ich warte auch gerade auf Zweitimpfung davon.
Mhm. Ja, oder bei BioNTech.
Und ich halt. Ja, das ging tatsächlich ganz schnell hier über Tipps und so weiter. Ich war ganz spontan da und habe dann gleich für Finn und Jenrik noch mitgeklärt, die nächsten beiden Tage. Das ging alles wie am Schnürchen.
Mann, ey, ich bin richtig neidisch.
Sorry, ich muss aber was bei dir auf dem Dorf gehen. Irgendwie so mitbekommen. Ich habe nur was mit Impfen mitbekommen. Ihr seid schon geimpft oder wie?
Erstimpfung, ja.
Ich nicht.
Dienstag Johnson & Johnson und danach 2 Wochen später komplett halt damit.
Ah, okay.
Hast du schon?
Ich stehe auch. Ich habe beim Arzt angerufen, stehe da auf der Warteliste.
Ja. Aber grundsätzlich muss man sagen, weil, also, das kommt einem zwar immer so vor, weil man von vielen Leuten hört, sie sind geimpft, aber der Großteil, es gibt einfach noch so viele, die auch noch nicht geimpft sind und die werden sich wahrscheinlich genauso fühlen wie Dilo und ich, dass wir irgendwie denken, ach Mann, wieso sind wir noch nicht? Grundsätzlich hat man alles richtig gemacht. Wenn man keine Priorität hat, dann ist das auch okay, wenn es ein bisschen später kommt. So,
ne? Ja, finde ich auch. Also Impfneid ist halt der größte Schwachsinn überhaupt, weil jede Impfung, die jemand anders bekommt, bringt einem selbst halt auch was. Und die Lockerungen kommen ja jetzt auch mit den sinkenden Zahlen durch alle Impfungen. Naja, ich finde, das kann man ganz entspannt sehen. Und wenn ich nicht spontan jetzt eine AstraZeneca bekommen hätte, die sonst nachher im allerschlimmsten Fall irgendwie das Ablaufdatum erreicht hätte oder so ein Schwachsinn, dann hätte ich auch noch länger gewartet. Das hat sich jetzt halt ergeben, aber ich fand das jetzt auch nicht so das Problem.
Wobei man schon sagen muss, dass eine Impfung dir den Alltag schon sehr erleichtert. Du kannst einfach überall hingehen.
Ja, das stimmt.
Du musst dich nicht vorher testen lassen. Heute an einem Sonntag hier auf dem Dorf, ja, lass dich mal testen. Ne? So. Das ging dann auch. Ich habe da irgendwo in so einem Kosmetikstudio doch noch was gefunden, aber die Impfstelle, die Teststelle, wo ich sonst immer bin, die hatte dicht. Ne?
Mhm. Ja, das, also zum Schluss war es wirklich nervig gewesen, muss man wirklich sagen. Willst du einfach mal nur zu Polo fahren und dann mit Termin und allen drum und dran und Impfung und denkst du, ja, ey, jetzt ist aber auch mal langsam gut.
Ja, es nervt langsam, das stimmt. Aber es ist ja auch irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich auch, aber es ist doch irgendwo auch ein Ende in Sicht, oder nicht? Das ist jetzt ja, quasi der Endspurt. Ey, natürlich ist es nervig, gerade weil Sommer ist, aber irgendwie hält man das jetzt auch noch durch.
Und man muss auch sagen, es dauert nicht lange, sich testen zu lassen. Das kostet nichts, nee. Du kannst da hinfahren. Ich finde auch, die Tests, die sie jetzt heute machen, meistens hast du ja nur vorne diesen Nasenabstrich, der ist überhaupt nicht schlimm. Auch der andere ist vollkommen zu ertragen. Klar, es ist unangenehm, auch, ja. Aber ey,
das ist trotzdem, ja wohl absolut wert. Ja, also die, total. Es erhöht, natürlich sind die Schnelltests sind ja auch nicht perfekt, muss man sagen. Also ich habe da auch von dem einen oder anderen Falschen schon gehört. Aber es erhöht ja die Sicherheit schon massiv. Das hat schon seine Daseinsberechtigung.
Absolut, klar.
Definitiv. Aber ich fand, wir haben eine Woche zu lang dieses Spiel getrieben mit erst mit Termin einkaufen gehen und allem drum und dran. Bei uns war irgendwie schon so 7 Tage Inzidenz bei 18 und ich musste dann immer noch einen Tanz machen, damit ich zu Polo mal fahren kann, um Öl zu kaufen. Aber gut, ist inzwischen auch wieder anders. Ist ja alles schick und so. Gott. Komm, sag mir noch ein Thema. Worüber wollt ihr reden? Ich hatte ein allgemeines Thema aufgeschrieben, so Pflege und Wartung. Sagt ihr, ob ihr Bock habt. Wetter ist super. Und ich würde heute auch nochmal eine Runde Motorrad fahren.
Och. Achso, eine Sache wollte ich noch erzählen. Ich habe gestern oder beziehungsweise dieses Wochenende war für mich doch irgendwie besonders jetzt. Nicht. Ist doch, es hängt mit dem Bike Life zusammen. Und zwar war ich dieses Wochenende quasi Fotograf. Und zwar richtig den ganzen Tag. Ich hatte einmal für, das wissen viele, glaube ich, gar nicht, ich habe 10 Jahre lang in einem Jugendorchester gespielt. Waldhorn.
Der musikalische Milan.
Ja.
Welches Instrument?
Aber auf einem ziemlich Waldhorn. Auf einem ziemlich.
Das ist ein Instrument, Level, ich dachte, aber, der ist Name des Orchesters. Ja.
Nee, das ist das Instrument. Okay. Und wir waren, ich glaube, 3-mal in Folge. Bestes deutsches Jugendorchester, da gibt es auch richtig Wettbewerbe, also das war schon so, dass du da nicht irgendwie mal einmal im Schaltjahr hingehst und das Horn irgendwie anpackst, sondern du musst echt jeden Tag eine Stunde üben. Ne? Martin lacht, ja.
Das ist einfach nicht mal hingehst, die Woche
willkommen in der Pubertät.
Hast du dein Horn mal öfter angefasst?
Ist ja ordentlich trainiert, ja genau. Ja, das ist halt dann irgendwann zeitlich einfach wenig geworden, ne, weil ich habe das irgendwann nicht mehr geschafft, jeden Tag eine Stunde zu spielen und dann macht das keinen Bock, weil das ist dann wie, wenn du auf einem richtig guten Level zum Beispiel Gewichte hebst und dann kommst du nach 2 Monaten wieder und natürlich hebst du dann nicht die Gewichte wie sonst, wo du weißt, ey, ich könnte auch das heben und das bockt einfach dann nicht, gerade weil es wieder viel länger dauert, das aufzubauen und so und deshalb habe ich es irgendwann aufgehört. Aber dieses Wochenende haben die ihre CD aufgenommen, hier im Dom und haben halt gefragt, ob ich Bock habe, für die Fotos zu machen. Das macht man dann natürlich auch gerne, wenn man da sozusagen jahrelang auch viel profitiert hat von so einem Verein.
Wann wird das Album gedroppt?
Das weiß ich noch nicht, aber das solltest du auf jeden Fall holen, Martin, weil das designt wird von einem Freund von mir und die Fotos natürlich von mir sind. Ne? Also das musst du dir holen. Nee, aber ja, natürlich macht man das dann gerne, wenn man da irgendwie mit in Malaysia war, das alles organisiert war. Wir hatten da immer echt tolles Programm. Dann also einmal das, da ging es, ich glaube, Samstag morgens um 9 oder so los. Und nachmittags habe ich dann für Grenzgänger geshootet. Das war auch ziemlich cool. Die haben gefragt, ob ich da Bock drauf habe und hatten da so einen Steinbruch gemietet und ja, mega cool. Einfach viele Leute dabei, die richtig gut fahren können. Geile Location, Hammerwetter, blauer Himmel mit Wolken, genauso wie es am besten ist, finde ich. Wenn du dann mit einem Polfilter unterwegs bist, dann ist das eigentlich immer eine Garantie dafür, dass irgendwie nur geiles Zeug dabei rauskommt. Und ich glaube, ich habe da also allein in diesen 4 Stunden für Grenzgänger 1800 Fotos gemacht. Gut, Quantität ist jetzt kein Qualitätsmerkmal. Und mit Sicherheit sind auch, wenn da so irgendwo ein Hang das hochgeht, waren auch Serienaufnahmen dabei. Aber trotz alledem ist in diesen 4 Stunden extrem viel richtig geiles Zeug rumgekommen. Und das verging wie im Flug. Das hat sich angefühlt wie 1 Stunde. Wir waren eigentlich die ganze Zeit da auf Achse. Und dann hieß es irgendwann so, ja, ey, wir fahren jetzt hoch. Ich habe gesagt, wieso denn? Machen wir eine Pause oder was? Nö, es ist 6. So, wir müssen jetzt raus. Ich dachte, oh, krass, okay, das ging.
Wie viele Fotografen wart ihr eigentlich?
Oh, ich weiß, kann es dir nicht genau sagen, aber ich glaube so 4, 5. Also es war auch ganz cool, weil dann nicht so sehr der Druck auf dir lastet, dass du jetzt weißt, ey, hier sind 14 Leute, die irgendwie Moped fahren, hier ist super viel organisiert und alles lastet auf deinen Schultern, dass da guter Content bei rumkommt. Ist ja auch bei so einer Masse an Fahrern gar nicht wirklich möglich, dann da alle abzulichten. Insofern war das ziemlich cool organisiert, muss ich sagen, und hat mega gebockt. Ne?
Wer war denn alles da gewesen?
Troy war da, Euda war da, Benne war da, Düdi war da, Querli war da, aus Österreich von den Grenzgängern waren welche da, auch hier der Marius, der mit Sebastian da in Portugal erst war, der ist auch dann von Portugal eigentlich direkt nach, also einmal dann nur nach Österreich, um dann von da wieder 10 Stunden hochzufahren, wenn ich es richtig verstanden habe.
Der ist angekommen, war da. Also nicht nur physisch, also vor Ort, sondern der ist einfach in der Szene angekommen, meine ich damit. Der war auf einmal da, der Marius.
Ja, das stimmt auch. Also ich kannte den, hatte den gar nicht auf dem Schirm. Ich habe den da in Portugal das erste Mal gesehen. Ja? Und da hat Troy das gesagt, dass der kommt.
Ich kannte den schon, weil der eine 150er gefahren ist und mit dem habe ich schon mal ab und zu geschrieben, deswegen. Oder ich glaube, er hat die sogar noch. Ja. Mhm. Und der ist halt ultra krank durch die Decke gegangen, durch diese ganzen Reels und so, habe ich gesehen. Das war echt cool bei den Jungs. Hm.
Genau, also der hat ganz viele Reels gemacht und davon profitiert, ja.
Ich habe jetzt bestimmt irgendwen vergessen. Sollte derjenige das hören und sich echauffieren, dann tut mir das natürlich leid. Nee, war schon echt cool, hat gebockt. Adrian, Quadboy war leider nicht dabei. Der war scheinbar unterwegs. Mit dem verstehe ich mich sonst auch ganz gut, das wäre auch cool gewesen. Aber nee, leider nicht. Ich glaube auch gerade so in so einem Steinbruch mit dem Quad kannst du schon auch geil einfach lang driften mit dem Staub und so. Da wäre bestimmt was Cooles bei rumgekommen, aber trotzdem hat das echt gebockt. Ne? Und dann habe ich mir dafür extra noch ein 70-200 geliehen, das G-Master. Das Ding ist natürlich auch ein Brett. Das funktioniert einfach. Ich muss sagen, dass ich so tele...
Kann ich mir jetzt eigentlich vorstellen. Also du kamst da an und wunderbar, Kamera ausgepackt. Dann war das so gewesen, dass die irgendwie einen Plan hatten, was die machen werden und ihr wart einfach nur dabei und habt es dokumentarisch festgehalten oder habt ihr gesagt, ey, komm Querli, mach mal hier rüber einen Backflip, ich mache ein Foto von.
Eher Letzteres. Also es war wirklich so, wir durften in diesem Steinbruch nur geführt, sag ich mal. Das heißt, es gab so einen Zeitplan, wir sind irgendwie vormittags da unten an dem Spot und nachmittags dürfen wir da und da fahren. Und ja, dann sind wir damit zum, ich weiß nicht, ob das ein Truppentransporter war oder was, auf jeden Fall die Fotografen dann da runtergefahren worden. Dann hieß das eigentlich nur so, ja, also hier könnt ihr jetzt fahren, schnappt ihr ein paar Leute und sagt denen, was du haben willst. Und dann habe ich einmal grob gefragt, okay, erstmal Hochformat, Querformat, braucht ihr noch irgendwie Close-Ups von den Produkten, irgendwie von den neuen Handschuhen oder so, oder wollt ihr Farce sehen, was wollt ihr haben? Wurde das einmal ganz grob gesagt. Und ja, da ging es wirklich viel dann einfach um Content und Fahren und mach mal hier das und ich mache ein Foto. Ne?
Gibt es ein Highlight-Bild? Also weil manchmal sieht man ja schon im Vorfeld so das Bild auf der Kamera und weiß, das ist das Bild geworden. Hast du schon ein paar Bilder, wo weißt du, und was kann man da sehen? Ist es Querli mit dem Backflip?
Querli mit dem Backflip wäre auf jeden Fall eins. Aber ich muss sagen, dadurch, dass das alles so Schlag auf Schlag war und wenn du da irgendwo an der Stelle stehst, an einem Hang und es fahren da 5, 6, 7, 8 Leute hoch, da hast du eigentlich dauerhaft irgendwas davor, was du fotografieren willst. Das heißt, es gab eigentlich nie eine Stelle, wo ich groß bei der Kamera gucken konnte, wie sind eigentlich die Bilder? So, ne? Ich konnte immer nur kurz schauen, passt das vom Licht, passt das, ist das scharf alles und wenn ja, dann weiter. So, und das ging so Schlag auf Schlag, dass ich noch gar nicht richtig durchgucken konnte überhaupt. Also ich habe ein paar Motive, wo ich denke, ja, das hat Potenzial. Einer von den Österreichern, das hatte ich gestern schon mal hochgeladen, das Bild, das ist mir irgendwie, ich glaube, das war bei den ersten Fotos, die ich rübergezogen habe, die hatte ich dann schon mal drauf. Der ist bei so einem Hillclimb oben einfach noch 2, 3 Meter hoch in die Luft gesprungen. Das war auf jeden Fall ziemlich krass. Der hätte sich eigentlich mit der Kamera drunter stellen können, gefühlt. Aber ansonsten, ich habe es noch nicht geschafft, durchzuschauen. Ich war bis jetzt voll auf Achse, heute Morgen auch nochmal beim Orchester fotografieren und freue mich schon richtig aufs Bearbeiten, weil da sind auf jeden Fall Bretter dabei.
Die werden wir denn natürlich auf deinen Instagram-Account natürlich dann sehen, ne?
Ja, also ich denke, ich könnte jetzt den Rest des Jahres daily mit diesem Tag füllen.
Ich habe gar nicht fotografiert, ne? Ich bin nur Motorrad gefahren, wir waren viel unterwegs und ich muss halt wirklich sagen, so eigentlich, ich habe die Kamera immer bei mir gehabt und ich habe die nie ausgepackt. Wir sind immer gefahren und dann mache ich 3 Bilder und denke mir so am Abend so, yo, da hätte man mal mehr fotografieren können. Und ich bin nämlich gestern nochmal los in die Stadt bei geilstem Licht und die geilsten Bilder gemacht. Mhm. Ich habe bis jetzt ja auch keine richtig nicen Bilder von meiner EXC. Hab dann auch nochmal, weil irgendwie bei uns in der Gruppe nicht so viel los war, einfach mit der Ride With Me App
Fahrt gesehen. Ich habe deine Anfrage bekommen, stand da im Steinbruch und dachte mir so, oh, Mensch, ich glaube, ich nehme teil.
Haben 3 Leute geschrieben, Tatsache. Also es cool. Funktioniert, ne? Also,
ja.
Wir hatten auch eigentlich alle Routen, die wir gemacht haben, mit der App aufgezeichnet. Aber die hat ja immer diese Ansicht, wenn du dir die Route anzeigen lässt, dass es immer auf den Straßen sozusagen basiert. Also du siehst halt immer nur die Straße und ein bisschen grün im Wald. Also wie nennt man diese Ansicht? Verkehrsansicht oder so? Aber es gibt ja eigentlich nur mal eine richtige Satellitenansicht bei den meisten Karten und dann sieht man ja, wo man da durchfährt. Und da habe ich gesagt, wir brauchen sowas und dann hat er sogar nachgepflegt. Also ich glaube, 3 Tage später gab es das Feature, dass man jetzt Karten in Satellitenansicht anzeigen kann. Und dann siehst du, ob ich durch den Wald fahre oder über irgendeine Wiese oder so. Also du hast ein bisschen mehr Kontext dazu, gerade was Offroad anlangt, ja. Naja, wollen wir so langsam den Sack zu machen. Ich hatte noch nach Themen gefragt, die Community. Wir können so rapid fire die Themen durchgehen, weil da gibt es viel zu sagen. Nicht?
Also hat keiner geschrieben.
Max und, also der Schweizer Max, Grüße gehen raus, hat geschrieben, er würde es ganz interessant finden, wenn wir mal über Schutzkleidung reden.
Ja.
Folge für sich, oder?
Folge für sich? Ich habe noch keine. Das ist so dumm.
Ja, das ist aber, um es kurz anzureißen, finde ich genau der Punkt. Schutzkleidung ist nur dann gut, wenn du sie trägst. So, und natürlich ist eine Lederkombi auf der Straße das Maß der Dinge. Mit Airbag am besten. Keine Frage. Aber du, wenn du dann weißt, ich stehe nach einer Stunde irgendwo da am Spot und möchte dann nicht in der Lederkombi gammeln, ich lasse sie weg, dann ist es für dich die falsche Kleidung. So, ich habe mega gute Erfahrungen mit diesen Kevlar-Hosen gemacht. Die finde ich Hammer. Und sonst, ja, meistens einfach Protektoren und Pulli. Ne?
Mhm. Ja.
Oder ich habe so eine Jacke auch mit Protektoren, die ist auch geil. Die ist schön leicht, die sieht auch gut aus. Das ist nicht so, wie man das sonst von den Textilsachen von früher irgendwie kennt. Und bin ich top zufrieden.
Ich kann da gar nicht so viel mitsprechen, aber das werde ich, denke ich, irgendwann noch. Also noch dieses Jahr wollte ich dann nochmal den Rundumschlag machen. Also neues Protektorhemd, neue Knieschoner, neue Schuhe und so weiter. Dann wollte ich mich immer mehr mit dem Thema nochmal beschäftigen. Und ich glaube, an der Stelle könnte man nochmal drüber reden. Ansonsten können wir ja so weiter durchgehen. Ich hatte ja eigentlich
genau, da kann Martin wieder Monologe halten. Wir können wie Lemminge immer, ja.
Ja, komm.
Boah, ich habe gerade einen Schluck Cola getrunken. Und während ich geredet habe, hat das, ist das so wieder meinen Hals hochgegurgelt. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, aber wenn ja, dann wundert euch bitte nicht.
Nee, passt schon. So, Luca hat ja nochmal geschrieben, Thema Wartung, da könnt ihr mal drüber sprechen. Ja, hatten wir eigentlich nicht gedacht, ne? Aber jetzt wäre der noch zu viel des Guten, weil so viel Zeit haben wir leider halt gar nicht. Fabi hat geschrieben, dass wir mal über Motorräder sprechen könnten. Wir haben über Motorräder gesprochen, also so richtige Motorräder, nicht so Supermotorschrott, haben wir gemacht, ne? Also ja, MT-07 hatten wir mal erwähnt. Tim schreibt, was war ein geilstes 125er Erlebnis?
Keins.
Achso, Dilo hatte keins. Was war dein geilstes 50er Erlebnis, Dilo?
Mit 125ern gefahren zu sein und 125er Viertakt teilweise abzuziehen. Das war mein Moment.
Du alter Racer.
Okay. Ah, Mann.
Ich habe ein 125er Erlebnis, ganz kurz.
Voraus.
Ich bin immer dann zur Schule gefahren, weil geht halt schneller und ich war immer zu spät. Und dann bin ich zum Sportunterricht gefahren nachmittags und hatte mir dann schon Sportklamotten angezogen. Es war mitten im Winter, kurze Hose und bin dann im Pulli und kurzer Sporthose bei 2-3 Zentimeter Neuschnee auf Stollenreifen zur Schule gerutscht. Hab ich auch das schon war gemacht. So typisch von der 125er Zeit. Da gab es kein falsches Wetter, keine falsche Kleidung, einfach fahren.
Ich muss sagen, bei mir war das, glaube ich, so ein bisschen, als ich im 125er-Forum über die Postleitzahlliste die Jungs aus Dülmen kennengelernt habe und dadurch erst so richtig in die Supermoto-Szene reingerutscht bin, meine ersten Wheelies gesehen habe, dass man aus so einer 125er EXC auch eine Supermoto machen kann und das ziemlich geil ist. Und da irgendwie, ich glaube, das war so mein coolstes 125er-Erlebnis, wo ich auch noch ganz genau einen Spot im Kopf drin habe, der für mich so der Anfang von dem ganzen Zeug ist, ne, wo ich, glaube ich, auch das erste Mal die getroffen habe.
Bei mir wären es zwei Sachen. Also wir hatten ganz früh, also als ich meinen 125er-Führerschein hatte, so ein Treffen besucht. Das war noch ein Forum-Treffen gewesen. Da waren bestimmt 100, 125er, also richtig mit Polizeibegleitung und Absperrung und so. War ein Riesending gewesen, hatte ich nie wieder so erlebt, also auch nur 16-Jährige mit 125er, deswegen war es ja so nice. Und dann bin ich mit der 125er zum anderen Forum-Treffen gefahren nach Köln, ins Bergische, mit der 125er Überland. Mhm. Das klingt schlimmer, als es ist, aber es war total nice, weil ab Harz wird es ja nur noch bergig und hügelig und du guckst links und rechts. Das war ein nices Dings. Dann schreibt Tim noch, geilste Bikes momentan auf dem Markt. Ducati Street Fighter V4. Geilstes Bike auf dem Markt gerade.
TM SM 450.
Dilo, geilste Bike.
Echt keine Ahnung, ohne Scheiß. Für mich gerade, was ich haben möchte, eine kleine Zweitakt da. Aber ja.
EXC 150 TPI.
Ich muss mal eben schauen, ob die überhaupt SM oder SMR heißt. Ich bin nämlich gar nicht sicher. Ich glaube, die SMR bei der TM ist für die Rennstrecke.
SMM.
Aber wenn man so in quasi im ganzen gesamten Markt sieht, nicht so Yamaha Tenere oder so. Das finde ich ein nice Bike. Wenn man mal wieder bei richtigen Motorrädern bleibt.
Ist alt geworden. Ja, also Street Fighter V4 bin ich schon ganz bei dir. Eventuell noch gibt es vielleicht Mittel und Wege, eine der limitierten SMR 450 aus dem aktuellsten Jahr. Also die Rennsupermodus von KTM gibt es Mittel und Wege, die europäisch zuzulassen. Das wäre natürlich auch ganz, ganz, ganz wild, um mal auf Straße nochmal ein paar Straßen zu fahren, paar Pässe zu fahren. Aber ist jetzt eh nicht mehr mein Zielgebiet, von daher, ja.
Wie? Ach so, Straße ist nicht mehr so dein Zielgebiet, meinst du?
Das würde ich gar nicht zwingend sagen. So eine Runde über Land mit den Jungs zum Eisessen so voll, aber Straße schnell fahren, Kurven so nicht mehr, ne.
Aber das hat sich so angehört, als wolltest du von Supermoto weg.
Ach so. Naja, für.
Oh, was? Nein. Hä?
Also, so. Eine Ergänzung wäre irgendwann mal schön dazu. Das auf jeden Fall, aber muss nicht.
E-Bike, Jungs, E-Bike. Das ist die Ergänzung, die ihr braucht.
Mm,
die letzte Ergänzung in mein Leben, die ich brauche.
Ey, nein, Martin, ohne Scheiß. Ein EMTB ist
ich fucking fahr geil. Auf. Ich find's voll süß, also du hattest ein paar Stories gepostet und so. Du bist nie groß Enduro gefahren, oder? Nee, ne?
Doch, früher mal ein bisschen. Schon mit der 300er, mit der 125er davor. Wir hatten ja immer so ein Gelände, wo wir ein bisschen fahren konnten. Doch, eine Zeit lang schon.
Ja, weil du mal so vielleicht so Absätze von 50 cm dann immer so, weiß nicht, ob ich damit drüber fahre, mal gucken, ob ich es überlebe. Und denke so, weiß nicht, ich glaube, ich muss mit der DRZ so rüberfahren. Ganz großspurig.
Ja.
Aber no, beweis mir Gegenteiliges, no. Wenn ich da bin.
Also klar, aber ich habe auch, das hat auch viel damit zu tun, dass ich mir damals im Bikepark bei genau so einem Ding halt mein Handgelenk gebrochen habe. Danach auch erstmal nicht mehr fahren war und das eigentlich so das letzte Mal war, dass ich Fahrrad gefahren bin. Also Mountainbike so, ne? Das ist mehr so Therapie.
Okay. Kiri schreibt, Thema Geldbeschaffung fürs Hobby. Also ich gehe arbeiten.
Onlyfans.
Ich gehe halt einfach arbeiten, so ein ganz normalen Angestelltenverhältnis. Oder, Jungs, das ist bei uns allen so, oder? Also da ist jetzt nichts fancy zu erklären.
Nee, keiner Bitcoins.
Ich glaube, dazu sind wir auch zu alt, um jetzt irgendwie so links und rechts zu gucken zu müssen, wo kommt das Geld her für dein Hobby und wie teilst du es ein, muss man auch mal so sagen. Ohne zu sagen zu wollen, dass wir unglaublich reich sind, aber ab einem gewissen Alter hat man halt ein festes Einkommen.
Sind wir schon, also extrem reich.
Und dann fragt er noch, ob wir irgendwelche Opfer gebracht haben für unser Hobby.
Ja, ich habe damals mein Fahrrad verkauft. Das, ja, für die Sumo-Felgen. So, da war dann, okay, kam das Mountainbike weg und ich habe da gearbeitet. Also damals wäre das sonst einfach nicht so drin gewesen. Ja, ansonsten Opfer. Ich weiß auch nicht, ob dieses... Ich habe ja vorhin das mit dem Jugendorchester mal angerissen. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das Hobby da auch drunter gelitten hat. Ich meine, das war eh schon immer ein sehr krasser Kontrast, dass du irgendwie so einerseits der Typ bist, der da stundenlang still auf dem Stuhl sitzt und mit anderen da im Orchester spielt und andererseits da irgendwie auf deiner Supermoto voll randalierst. Ne? Also das war auch immer witzig. Die Jugendorchesterleute haben immer komisch geguckt, wenn ich da irgendwie von meinen Moped-Sachen erzählt habe und andersrum. Also das war immer, ich würde sagen, dass die Orchesterleute noch mehr Verständnis fürs Motorrad hatten, aber es war trotzdem immer eine Kombi, die schon ja, sehr kontrastreich war einfach. Und ich glaube schon, dass da nachher irgendwann einfach mein Herz dann doch mehr fürs Motorradfahren geschlagen hat und das auch, ja, da so ein bisschen das andere Hobby gekillt hat.
Ich hatte auch mal musiziert, aber nicht in einem Chororchester, sondern in einer richtigen Band. Richtige Musik.
Nein. Wow.
Ich will es nicht abwerten.
Pack aus, Martin.
Nee, wir hatten einfach eine Band und irgendwann war dann immer samstags Bandprobe, 17 Uhr und irgendwann kam ich halt nicht mehr, weil ich einfach dachte so, ja, ich fahre lieber Motorrad am Samstag natürlich. Mhm. Ich glaube, es war nicht das große Thema, aber ich glaube auch so beziehungstechnisch hat da schon einiges bei mir manchmal gelitten, so Freundschaften auch, also Beziehungen und Freundschaften. Weil die normalen Freunde, die du noch so hast, dann irgendwie dann ins Rücktreffen kommen, wenn du halt mit deinen Motorradfreunden gerade im Sommer nur abhängst. Oder wenn du jetzt die Wahl hast bei dem Wetter, ob du jetzt mal eine Runde Motorrad fährst mit 5 Jungs und es wird eine geile Ausfahrt oder ob du einfach mit deiner Freundin irgendwas machst. Und dann habe ich mich oft fürs Motorradfahren entschieden. Ich kann bis heute nicht sagen, ob es manchmal die richtige oder die falsche Entscheidung war, aber ja.
Ja. Wollte ich gerade auch sagen. Also ich habe im Nachhinein würde ich, glaube ich, auch bei mir darauf achten, dass ich mehr Zeit mit Leuten verbringe, die auch kein Moped fahren. Weil ich, klar, wenn ich jetzt nur mit euch die Zeit verbracht hätte, dann würde ich das nicht sagen. Weil natürlich findest du in jedem Hobby auch Leute, mit denen du einfach richtig gut befreundet bist nachher. Aber ich muss auch sagen, viele von den Moped-Leuten, mit denen ich damals eigentlich jeden Tag Zeit verbracht habe, habe ich heute nichts mehr zu tun. So, die sind vollkommen irrelevant geworden für mich. Und dafür habe ich aber damals andere Freundschaften aufgegeben mit Leuten, mit denen es vielleicht viel besser gepasst hätte. Ne? Also ich glaube, es ist nie gut, seinen Freundeskreis so auf einen Bereich zu fixieren. Ne? Also nur mit Moped-Leuten irgendwie was zu machen, zum Beispiel.
Und wenn ihr irgendwelche Leute hattet, mit denen ihr irgendwie viel zu tun hattet, dann kann Motorradfahren oder so, meistens kann man sich auch Jahre später nochmal melden. Da muss man sich nicht schlecht fühlen oder so. Das ist auch so ein Learning, was man auch selber hatte, wenn man einfach nach 3 Jahren schreibt, so, hey, ich weiß, ich habe mich nicht mehr gemeldet, war scheiße von mir, aber wenn du Bock hättest, könnten wir uns mal wieder treffen, ein bisschen quatschen. So.
Ein bisschen Motorradfahren.
kann sich hinten draufsetzen.
Ich kann hier einen Monolog halten über meine EXC 300. Ach, Momme?
Ja, nee, also das ist...
Ich würde nicht sagen, dass ich große Opfer gebracht habe. Ich habe halt all mein Geld da rein investiert, so, klar. Aber ich wüsste jetzt nicht, was mir dadurch gefehlt hat. Also ich hatte immer alles, was ich brauchte, so, ich kam klar. Also von daher würde ich es nicht als Opfer bezeichnen und ich habe dadurch auf jeden Fall die wichtigsten oder fast alle meine heutigen langjährigen Freundschaften so aufgebaut und die auch völlig unabhängig dann von den Motorrädern so erhalten geblieben sind. Von daher, ich würde sagen, nur davon profitiert. No regrets. Ich habe keine bewussten Opfer.
Wie lange bist du schon dabei, Moma?
Wert. 9 Jahre.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen, kommt noch.
Wenn du feststellst, dass dein Freundeskreis nur aus motorradfahrenden Dudes besteht und irgendwie Frauen gar nicht existent sind. Wäre schon mal cool.
Oder andere Themen als ein Motorrad.
Ja. So, kommen hier noch 3 Fragen. Themenvorschlag von Michael. Bike-Life-Veränderungen durch Corona. Ich konnte einfach nicht zu Polo fahren, wenn ich zu Polo wollte. Das war mein einziger Einschnitt.
Supermoto-Treffen nicht mehr existent. Die Leute auch beim Grenzgänger-Treffen. Ich habe Leute gesehen, die habe ich 2 Jahre lang nicht gesehen. Und die hätte ich sonst wahrscheinlich mehrmals im Jahr gesehen. So, ne?
Das stimmt. Wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen.
Genau. Wenn du dich an die Regeln gehalten hast, dann hast du die meisten Leute aus der Szene ewig nicht mehr gesehen. Es sei denn, du wohnst irgendwie so nah, dass es sich für jemanden lohnt, zu Hause zu treffen.
Ja. Ne? True. True that. Ne, sonst hätten wir uns normalerweise alle im letzten Jahr irgendwann mal im Harz getroffen oder so. Oder bei irgendeinem Treffen. Ja, das stimmt schon. Diese großen Treffen sind ausgefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie dieses Jahr stattfinden. German Stunt Days ist immer noch ein riesen Fragezeichen. Naja. Na gucken. So, was haben wir hier noch? Oh Gott. Der Arndt fragt, Polizei und Legalität. Ich hasse das Thema. Habe ich keinen Bock drauf. Muss ich ehrlich sagen.
Weiter.
Also nur nochmal, ich will nicht dieses Bild zeichnen von Polizei ist schlecht oder mit Polizei zu tun haben, ist irgendwie scheiße. So, ich will dieses Bild halt nicht zeichnen. Das ist halt nicht die Realität. Enduro-Fahren in Deutschland, zum Beispiel Legalität. Hey, naja. Also, ich hatte ja schon erwähnt, in Brandenburg Enduro-Fahren ist einfach durch die Umgebung nicht so anspruchsvoll, wie man sich das manchmal gerne erhofft. Und das ist all mein Enduro-Wissen oder Erfahrung, die ich habe. Effektiv Enduro fahren tue ich ja nicht. Ich fahre mit Supermotos Hügel hoch. Wie schaut es bei euch aus?
Legalität ist halt immer genau das Thema. Ne? Also du kannst in Deutschland an wenigen Stellen legal fahren. Und es ist auch so, dass es für den Sport überhaupt gar keine Lobby oder Verständnis gibt. Also selbst hier ein ehemaliger Truppenübungsplatz, wo jahrzehntelang Panzer durchgerollt sind, wo tausende Leute wirklich eine Petition unterschrieben haben, dass doch bitte ein kleiner Teil davon erhalten bleibt, um für Enduro-Fahrer da Platz zu bieten, was auch hier so nördlich vom Ruhrpott echt Sinn macht. Nein, das wurde abgelehnt. Stattdessen hatten wir jetzt ein so großes Naturschutzgebiet, dass Leute, die da drin spazieren, verloren gehen und gebrochen werden müssen. Was nicht heißt, dass ein großes Naturschutzgebiet schlecht ist. Ne? Also, aber da hätte man wenigstens einen kleinen Teil, irgendwie 2% oder so von abzwacken können. Das hätte vollkommen gereicht. Und es gibt es halt leider in Deutschland nicht so den Platz für und auch illegal fahren. Die Leute, auch Privatleute, werden ja so brutal und aggressiv dir gegenüber. Das macht auch, glaube ich, langfristig nicht so Spaß, es sei denn, du wohnst irgendwo in der Eifel oder so, einfach richtig viel Platz und alles zum Fahren ist, wo du vielleicht jetzt mal unterm Radar noch bleiben kannst.
Das funktioniert Tatsache, so im also Sachsen, Sachsen-Anhalt, also alles, was Ostdeutschland ist, weil du auch so oft irgendwelche Gegenden hast, wo halt einfach nichts ist, ne? Also muss man mal auch sagen, es gibt nicht viel Zivilisation bei uns in Brandenburg und dazwischen ist halt viel Wald, viel Brandenburger Steppe oder irgendwelche Bunkeranlagen, ne?
Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, zu Recht, aber ich dachte mir dann so, nee, Spaß dir lieber.
Nö, zu Recht, also ich kann es ja sagen, zu Recht, ne? Also, ach Jungs, gut, wollen wir zumachen, wa? Ansonsten, schreibt uns auch gerne. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wie ihr den Broadcast findet und auch gerne, wenn ihr ihn scheiße findet.
Ja. Ganz kurz, das ist nämlich genau das, und das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, was beim E-Mountainbike so geil ist. Du kannst überall fahren. Es gibt einfach überall Strecken, legale, wo du richtig cool fahren kannst. Und mir hat noch nicht einmal einer irgendwie mich doof angeguckt oder irgendwas gesagt. Noch nie. Mhm. Und das ist irgendwie ganz cool, mal so im Wald auch solche Erfahrungen zu machen.
Mhm. Ja.
Stimmt, ja.
Genau, wie gesagt. Schreibt mir, es fühlt sich dumm an, wenn man viel Arbeit irgendwo in so eine Folge steckt, wie diese Spezialfolge, viele Leute anschreibt, recherchiert, die halt auch einen Beitrag dazu geben und auch die nachfragen, wann kommt die Folge online und so weiter. Und dann ist der Hype irgendwie im Vorfeld auch groß oder der Druck und dann lässt man diese Folge raus und dann kommt gar nichts zurück und man guckt dann, habe ich sie veröffentlicht? Ja, habe ich. Entweder ist es so, dass alles, was wir hier sagen, unstreitbar richtig ist und indiskutabel, auch gut, ja. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Also kann ja auch sein, dass wir alles, was wir sagen, immer recht hat. In jeglicher Hinsicht. Und denen gibt es nichts hinzufügen. Aber ja, manchmal würde ich mir mehr freuen, mehr von euch zu hören.
In dem Fall schreibt Martin bitte einfach kurz eine Eins.
Eins. Eins für?
Eins für alles richtig.
Eins für alles richtig. Okay. Damit verabschieden wir uns, der Brabcast, der immer richtige, in jeglicher Hinsicht Podcast, fachlich, sachlich und moralisch vor allen Dingen. Bis zur nächsten Stammtischfolge. Hab mich gefreut, Jungs. Ciao.
Tschüss. Ciao. Tschüss.